Es ist wirklich ein Vorrecht, heute Morgen hier zu sein, an diesem Geburtstag der Gruppe der Geschäftsleute des vollen Evangeliums hier in Phoenix. Und zu wissen, dass der Herr mir einen kleinen Teil davon gewährt hat, ein Teil dieser Gemeinschaft zu sein. Ich möchte Bruder Carl Williams und seine Frau begrüßen, Bruder Stromey und die anderen hier auf der Plattform, Bruder Shores, Bruder Outlaw, die Prediger und euch feine Menschen alle. Wisst ihr, ich hatte letzte Woche auch Geburtstag. Und ich bin nur ein kleines bisschen älter als die Ortsgruppe. Ich glaube, er sagte, sie ist 5 und Jahre alt, die Ortsgruppe. Jemand fragte vor einigen Tagen und sagte, wie alt bist du, Bruder Branham? Ich sagte, 26. Und ich sagte, ich habe die ersten 25 Jahre ausgelöscht. Ich habe ihm darin nicht so gut gedient. Ich sagte, ich hoffe, er tut das auch. Ihn dazu zu bekommen, es zu tun, wird etwas anderes sein. Aber es ist gut, hier zu sein. Und jetzt möchten wir nicht zu viel von eurer Zeit in Anspruch nehmen, denn ich habe immer Angst, nachdem ich einige dieser schönen Zeugnisse höre und die Dinge, die vor sich gehen, dass ich und die Lieder, dass ich etwas tue, dass das durcheinander bringt. Und ich wollte noch etwas hinzufügen, wenn es irgendetwas gibt, was ich hinzufügen könnte, diese Schwestern, der Bruder, der das Lied heute Morgen gesungen hat, der farbige Bruder, das hat mir gefallen. Das Auge auf dem Sperling. Und diese Schwestern, die dieses Lied gesungen haben, das war eine Hilfe für mich, seit ich das erste Mal hier war. Ich habe es auf einer Aufnahme und ich habe sie abgenutzt. Ich möchte mit ihm darüber sprechen. Und ich habe Bruder Dawson Riley gefragt, meinen Freund, ob er oder einige von Ihnen, ob Sie diese Damen holen könnten, wenn Sie noch hier auf der Erde sind, um es heute Morgen noch einmal zu singen. Und ich hoffe, Terry hat es geschafft. Und ich nehme an, das hat er. Ich möchte das dann vielleicht auf eine Platte aufnehmen oder so, denn ich mag dieses Lied wirklich. Und das ist mein Verlangen ist es, mit ihm darüber zu sprechen. Ich glaube, das wollen wir alle tun. Deshalb sind wir heute Morgen hier. Nun, die bevorstehenden Versammlungen nächste Woche. Ist es in Ordnung, sie zu erwähnen? Ich werde in der kommenden Woche zu Hause sein im Tabernakel, nächsten Sonntag zum Ostergottesdienst. Am Samstagabend, Sonntag und Sonntagabend. Und dann fahre ich zurück nach Kalifornien. Ihr alle aus Kalifornien, ich würde mich freuen, euch dort in der Versammlung zu sehen. Und ich glaube, Billy hat die falsche Bekanntmachung verschickt. Er sagte, im Biltmore Hotel, glaube ich, wird es stattfinden. Wir haben es nicht bekommen. Und es ist im Eastmont? Embassy, das Embassy Hotel. So können die Leute des vollen Evangeliums von dort es euch wissen lassen, wenn ihr dort in der Nähe seid. Und dann kommen wir von dort zurück und ich reise dann nach Südafrika. Heute in nur einem Monat brechen wir nach Südafrika auf und erwarten eine großartige Zeit im Herrn in ungefähr 3 Ländern dort unten. Und so bitten wir gewiss um eure Gebete. Ich werde euch wahrscheinlich nicht mehr sehen können, wenn der Herr uns weiterreisen lässt, bis ich zurückkomme. Und ich hoffe, dass ich einen großartigen Bericht für euch haben werde, wenn wir zurückkommen. Als ich das letzte Mal dort unten war, hat der Herr mir die größte Versammlung gegeben, die ich jemals hatte, denke ich. Und einmal bei einem Altarruf, nun, dies waren einfache Eingeborene. Soweit ich weiß, waren es 30.000, die Christus auf einmal annahmen. Und wir dachten, sie meinten vielleicht körperliche Heilung, denn es waren ungefähr 25.000, die gleichzeitig geheilt wurden. Und am nächsten Tag sagte der Bürgermeister von Durban, das ist Sidney Smith, geh an dein Fenster und sieh, was die Straße entlang kommt. Und da war eine Lastwagenladung nach der anderen, einfach vollgeladen mit alten Krücken und so weiter, einfach übereinander gestapelt. Und sie gingen hinterher, die Eingeborenen, die sich untereinander im Krieg befanden, sie gingen die Straßen der Stadt entlang und sangen, glaube nur, in ihrer Muttersprache. Ich sage euch, mein Herz war überwältigt. Wie, wenn man so etwas sieht, Bruder Schwarz, dann spürt man, dass die Arbeit nicht umsonst war. Seht ihr, ihr habt es versucht. Und ich hoffe, dass Gott es noch einmal wiederholt, nicht weil wir dorthin gehen, sondern weil wir Ausschau halten nach dem Kommen des Herrn. Und wie es in dem Lied heißt, suchen wir das kleine verlorene Schaf, das ist dieses, er wird nicht kommen, bis dieses Schaf dabei ist. Jeder Einzelne muss in der Herde sein. Er wird die Tür nicht schließen, bis der Letzte dabei ist. Deshalb, Predigerbrüder, versuche ich heute Morgen sicherlich mit euch zusammen, dieses letzte Schaf aufzuspüren. Es könnte heute Morgen in Phoenix sein. Ich weiß es nicht, aber wenn der Letzte hereinkommt, dann wird der Hirte die Tür schließen. Ja, ja, natürlich. Das ist völlig in Ordnung. Ich nicht. Ich bin derjenige, der fast alles aufschreiben muss, was ich sagen werde. Ich bin, seitdem ich älter werde, fällt es mir schwerer, mich zu erinnern, also schreibe ich meine Schriftstellen auf und so weiter. Früher konnte ich mir ungefähr 50 Schriftstellen in meinem Kopf merken und nicht einmal konnte sie nacheinander durchnehmen, aber ich habe eine Menge rauer Meilen seit diesen Tagen zurückgelegt. So halten wir Ausschau nach dem Kommen des Herrn. Der Herr segne euch alle. Und dann kommt man hier hoch und denkt, man sitzt dort und hört die Zeugnisse dieser Menschen, man denkt, nun, wenn ich aufstehe, werde ich etwas darüber sagen. Dann gibt es so viel zu sagen, dass man den ganzen Tag damit zubringen würde. Aber ich schätze euch gewiss alle. Möge diese kleine Gruppe einfach weiter wachsen. Möge jede Gemeinde in Phoenix kontinuierlich wachsen, bis Jesus wiederkommt, ist mein aufrichtiges Gebet.
Let's stand while we have prayer, will you?
Nun, ich denke, um ein wenig zur Ruhe zu kommen, wollen wir aufstehen, während wir beten. Wollt ihr das tun? Allmächtiger Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der ihn von den Toten auferweckt hat und ihn uns gegeben hat, als das Opfer und als Herrn und Retter. Wir sind dir so dankbar für dieses Vorrecht, das wir heute Morgen haben, in deiner Gegenwart zu stehen, mit deinem Volk, das erlöst worden ist und Ausschau hält, nach seinem herrlichen zweiten Kommen, um uns zu sich zu holen. Wenn Sünde unter uns ist, Herr, reinige uns mit deinem Ysop. Und wir beten, himmlischer Vater, dass du jede kranke Person heilst, die in unserer Mitte ist. Und wenn es zufällig solche hier gibt, die dich nicht kennen in dieser großen Taufe des Heiligen Geistes, für die wir so ernsthaft eintreten und sagen, dass es gemäß der Schrift für diesen letzten Tag ein Muss ist, beten wir Gott, dass er heute auf uns alle fällt und uns neu hineintauft in den Leib und auch die hereinbringt, die noch draußen sind, Vater. Segne uns, während wir dein Wort lesen und bemüht sind, das zu sprechen, was die Wahrheit deines Wortes ist. Verschließe unseren Mund für das, was unwahr ist, und öffne unsere Herzen und unseren Mund für das, was Wahrheit ist. Während wir uns dir übergeben, benutze unseren Mund, um zu sprechen, und unsere Ohren, um zu hören, und unsere Herzen, um zu empfangen. Denn wir bitten es in Jesu Namen, der es so verordnet hat. Amen. Ich möchte aus dem Heiligen Wort lesen, drei Stellen in der Bibel. Und wenn ihr sie notieren und sie weiter durchgehen möchtet, um sie für weitere Informationen zu lesen, würde ich mich sehr freuen, wenn ihr sie notieren würdet. Die Stellen, die ich lesen werde, sind Matthäus 28, 1 bis 10 und dann Offenbarung 1, 17, 18, Römer 8, 11. Und ich möchte sie noch einmal wiederholen. Nun, Matthäus 28, 1 bis 10, Offenbarung 1, 17 bis 18 und Römer 8, 11. Nun, wir nähern uns Ostern. Und während ihr die Stellen findet und sie aufschreibt, glaube ich, dass diese kommende Woche die wichtigste und größte historische Woche aller Wochen des Jahres ist. Ich glaube, dass die größte Sache, die wir diese Woche feiern werden, diese kommende Woche, das größte Ereignis war, das jemals auf der Erde stattgefunden hat. Ich glaube nicht, dass es durch irgendetwas übertroffen werden könnte. Ihr sagt, nun, die Kreuzigung war gewaltig, aber viele Menschen sind gestorben, viele Menschen sind gekreuzigt worden, sogar in den Tagen unseres Herrn. Aber es gab nur einen von ihnen, der von den Toten auferstand. Das hat es besiegelt. Jetzt möchte ich lesen, und dies ist sozusagen eine kleine Vor-Osterbotschaft, so der Herr will, ungefähr 40 Minuten. Lasst uns jetzt aus dem Matthäus-Evangelium lesen, beginnend mit dem 28. Kapitel. Am Ende des Sabbats, als der erste Tag der Woche anbrach, kamen Maria Magdalena und die andere Maria, um das Grab zu sehen. Und siehe, es geschah ein großes Erdbeben, denn ein Engel des Herrn kam vom Himmel herab und trat herzu und wälzte den Stein von der Öffnung und setzte sich darauf. Sein Aussehen war wie der Blitz und sein Gewand weiß wie der Schnee. Aber aus Furcht vor ihm erbebten die Quäker, die Wächter, entschuldigt mich, und wurden wie tot. Und der Engel antwortete und sprach zu den Frauen: Fürchtet ihr euch nicht, denn ich weiß, dass ihr Jesus sucht, den Gekreuzigten. Er ist nicht hier, denn er ist auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht den Ort, wo der Herr gelegen hat. Und geht schnell hin und sagt seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist, und siehe, er geht euch voraus nach Galiläa. Dort werdet ihr ihn sehen. Siehe, ich habe es euch gesagt. Und sie gingen schnell vom Grab hinweg, mit Furcht und großer Freude, und liefen und verkündeten es den Jüngern. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu sagen, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach: Seid gegrüßt. Und sie traten zu ihm und umfassten seine Füße und beteten ihn an. Da sprach Jesus zu ihnen: Fürchtet euch nicht, geht hin und verkündet meinen Brüdern, dass sie nach Galiläa gehen sollen, und dort werden sie mich sehen. Und Offenbarung, das erste Kapitel und der 17. und 18. Vers. Und als ich ihn sah, fiel ich zu seinen Füßen nieder wie tot, und er legte seine rechte Hand auf mich und sprach zu mir: Fürchte dich nicht, ich bin der Erste und der Letzte. Ich bin der Lebendige, und ich war tot, und siehe, ich bin lebendig von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Und ich habe die Schlüssel von Tod und Hölle. Und im Römerbrief, dem 8. Kapitel, und wir beginnen mit dem 11. Vers. Wenn aber der Geist dessen, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus von den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen durch seinen Geist, der in euch wohnt. Jetzt vertraue ich darauf, dass der Herr Jesus seinen Segen zum Lesen dieser Worte hinzufügt. Was Ostern betrifft, habe ich es in meinem eigenen Herzen als die größte Versammlung oder das größte Ereignis des Jahres eingebrannt. Ich möchte euch bitten, mich einen Moment zu entschuldigen. Hört sich das für euch dort nicht irgendwie scheppernd an, wie eine Art Dröhnen? Ist es in Ordnung? Könnt ihr es so gut hören? Oh, ihr könnt es nicht hören. Ist es in dieser Weise besser? Ich wollte nicht zu nahe herangehen. Nun, warum ich das sage, ist, weil er an Ostern bewiesen hat, was die Bibel gesagt hatte. Alle Schriftstellen schrieben darüber, was er tun sollte. Er besiegelte sein Wesen als Messias, als er von den Toten auferstand, das Ostersiegel. Heute gibt es so viel davon. Wir sprechen darüber, Ostersiegel zu kaufen. Nun, ich möchte heute Morgen sprechen über das Ostersiegel. Es ist ein anderes Siegel als das, was wir mit unserem Geld kaufen, als ein Siegel, das man wohl auf Briefe klebt für die Tuberkulosegesellschaft oder wie auch immer sie es nennen. Ich denke, dieses Siegel ist ein etwas anderes Siegel. Und da Ostern der große Tag des Jahres für uns Christen ist, die wir beanspruchen, Gottes Kinder zu sein, möchte ich versuchen, darauf einzugehen und zu sehen, wie wir mit dieser großen Sache verbunden sein sollten, die Christus für uns getan hat. Das Wort Gottes wurde viele, viele Hunderte von Jahren vor seinem Kommen gesprochen, von seiner Kreuzigung und von seinem Tod und von seinem Leiden und auch von seiner Auferstehung. Wir werden vielleicht nächste Woche diese Gottesdienste durchnehmen, während wir unsere Radioprogramme hören und in unseren Gemeinden mit unseren Pastoren und so weiter in dieser kommenden Woche. Aber von all den Tagen und all den Dingen, die Jesus tat, und gewiss schätzen wir seine Bestätigung von Gottes Wort und was er tat, um es zu erfüllen, die Kranken zu heilen, die Toten aufzuerwecken, Teufel auszutreiben, den Armen das Evangelium zu predigen und jedes Wort zu erfüllen, von dem Gott sagte, dass er es tun würde, wenn er kommt. Und dann auch für unsere Sünden zu leiden an unserer Stelle, um die Versöhnung für die Sünde zu sein am Kreuz, was kein anderer hätte tun können außer ihm. Aber über all dem, glaube ich, hat Ostern die ganze Sache besiegelt. Denn es hatte auch schon vor ihm Propheten auf der Erde gegeben, die geweissagt hatten. Es hatte Propheten auf der Erde gegeben, die Kranke geheilt hatten, sogar die Toten auferweckt hatten und die gleichen Zeichen getan hatten, die Jesus tat. Aber Ostern hat es bewiesen. Es besiegelte das Wort Gottes für immer für den wahren Gläubigen. Alle Finsternis und Zweifel wurden zerschlagen an diesem herrlichen Morgen. Vor diesem Tag war der Mensch sozusagen in einem Gefängnis eingeschlossen, sogar die religiösen Menschen, weil sie hatten große religiöse Bewegungen gesehen und das Wirken des Heiligen Geistes und so weiter. Aber wenn ein Mensch starb, schien es sich erledigt zu haben. Aber als dieser eine kam und sagte, ich habe Macht, mein Leben niederzulegen, ich habe Macht, es wieder aufzunehmen, und dann hinging und bewies, was er gesagt hat. Für mich ist das Siegel davon, wenn etwas gesagt wird und dann umgedreht und bewiesen wird. Wenn ein Mann wie Kolumbus sagte, dass er glaubte, die Welt sei rund, und er beobachtete die Schiffe, wie wir wissen, wie sie hereinkamen und er den Mast sehen konnte, lange bevor er das Schiff sehen konnte. Und es bewies ihm, dass die Welt rund war. Die Menschen glaubten das an jenem Tag nicht, aber er war ein Mann mit Vision. Er machte sich auf den Weg, um genau das zu beweisen, wovon er eine Vision hatte, dass es die Wahrheit war. Und Gott hatte vor, sein Wort als die Wahrheit zu beweisen. So hat er, es gab nur einen Menschen, der das tun konnte, und das war Jesus. Und er kam und bewies, dass es die Wahrheit war, das besiegelte es. Und das zerbrach alle Siegel der Finsternis und zerstreute den Aberglauben anderer Religionen und so weiter, wo große Männer aufgestanden sind und große, wunderbare Dinge gesagt haben, aber jeder einzelne von ihnen ist im Grab. Aber unsere christliche Religion ist die einzige, die das leere Grab hat. Und das beweist mir, dass er der Gott der Toten und der Gott der Lebenden ist. Dass er die Toten wieder zurück zum Leben auferwecken konnte. Und ich, diese lebendig machende Kraft, sein lebendig machender Geist, hat durch die Jahre hindurch bewiesen, dass er derjenige ist, der die Toten wieder zum Leben erwecken kann. Und als er durch seine Verheißung diese große Siegeskraft bewies, die er hatte, bewies er an Ostern, dass er den Tod, die Hölle und das Grab besiegen konnte. Ich bin er, der tot war und wieder lebendig ist und von Ewigkeit zu Ewigkeit lebt. Und ich habe die Schlüssel des Todes, der Hölle und des Grabes. Was für eine Aussage ist das für jemanden? Und er hat es nicht nur gesagt, sondern er hatte bereits bewiesen, dass er das hatte, was er beanspruchte zu haben. Und ich denke, Gott lässt den Tag bald kommen, an dem wir als Christen, die diese Bibel glauben, beweisen können, wovon wir sprechen. Seht ihr? Das ist es, was, wie es schon gesagt wurde, das Salz der Erde ausmacht, sagte die Schwester. Das stimmt. Die Welt hält Ausschau nach diesem Salz. Und wenn wir durch unser Leben und durch die Bibel beweisen können, dass unser Leben bestätigt, dass das Wort heute lebt, dann ist das der Tag, nach dem wir Ausschau halten. Das Wort, dieser Geist, in Römer 8 heißt es in Vers 11, wenn dieser Geist, der Jesus Christus auferweckt hat, in euch ist, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Er hat nicht nur ihm und uns bewiesen, dass er der Jehova-Erlöser war und Macht über den Tod, die Hölle und das Grab hatte, sondern er hat uns auch den Zugang zu demselben Geist gegeben, damit wir selbst die Gewissheit haben können, dass auch wir durch diesen Geist lebendig gemacht werden. Denn wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in eurem Leib wohnt, wird er auch euren sterblichen Leib lebendig machen. Nun, das Wort lebendig machen bedeutet nach dem Tod lebendig gemacht werden. Nachdem es tot ist, soll es dann lebendig gemacht werden. Die Welt war bis dahin viele Zeitalter lang im Zweifel eingesperrt gewesen. Es wurde bewiesen, es wurde nicht nur darüber gesprochen, sondern es wurde bewiesen. Ich glaube, dass alles, was wertvoll ist, wie Jesus sagte, geht hin und lehrt alle Nationen und beweist es ihnen, indem ihr ihnen die Kraft Gottes demonstriert. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Für die, die versprechen und sagen, dass sie glauben, hat er uns ein klares Verständnis davon gegeben, dass diese Zeichen denen folgen werden, die da glauben. Es würde der Beweis ihres Zeugnisses sein. Nun, wir können sagen, dass wir glauben, aber solange wir nicht das bewiesene Zeichen haben, von dem er sagte, dass es auf uns kommen würde, bis dahin bekennen wir nur, Gläubige zu sein und haben nicht den Besitztum der Gläubigen. Denn denkt daran, vor ein paar Tagen hörte ich ein Radioprogramm auf KAIR dort in Tucson. Und dieser Prediger hatte Stellung gegen uns bezogen und sagte, die pfingstliche Religion sei nichts anderes als nur eine Täuschung. Da war, man soll nicht darauf hören, es sei unbeständig. Und er sagte, jeder, der in Zungen redete und diese Dinge und beanspruchte, die Kranken durch Gebet zu heilen und so weiter, dass man sich davon fernhalten sollte und dass man für diese armen, schwachen Menschen beten soll, weil sie sich in einer Illusion befänden, weil etwas mit ihnen nicht stimmte. Oh, wie gerne hätte ich mit diesem Bruder ein wenig gesprochen. Und er sagte, dass das nur für die Apostel am Tag zu Pfingsten gegeben wurde und das war alles. Ich stelle fest, dass Paulus 30 Jahre später diese Gaben in der Gemeinde einsetzte. In 1. Korinther 15 heißt es, er setzte in der Gemeinde die Gabe des Zungenredens ein, Wunder, und all diese anderen Gaben wurden in der Gemeinde eingesetzt. Jesus sagte das. Geht hin in alle Welt und predigt das Evangelium der ganzen Kreatur. Wie weit? In alle Welt. Wem? Jeder Kreatur. Sie haben es noch nie empfangen. Und diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wie lange? In alle Welt. Wem? Jeder Kreatur. Diese Zeichen werden ihnen folgen in der ganzen Welt und in jeder Kreatur. Diese Zeichen werden ihnen folgen. In meinem Namen werden sie Teufel austreiben, in neuen Zungen sprechen. Wenn sie etwas Tödliches oder eine Schlange aufheben oder etwas Tödliches trinken, wird es ihnen nicht schaden. Sie werden den Kranken die Hände auflegen und sie werden gesund werden. Das war sein letzter Auftrag an die Gemeinde. Markus, das 16. Kapitel. Paulus setzt diese Gaben 30 Jahre später in der Gemeinde ein und er sagte in Galater 1,8, wenn ein Engel vom Himmel euch ein anderes Evangelium predigt als das, das ihr bereits empfangen habt. Seht ihr, es wurde bereits gepredigt, der sei verflucht. Ich glaube, dass Pfingsten begann, ohne ein Ende zu haben. Ich glaube, dass es für jede Kreatur sein wird, für alle Zeiten, an allen Orten, dass Pfingsten immer bestehen bleiben sollte. Die pfingstlichen Segnungen sollten auf den Menschen sein. Und nun, was ist dieser pfingstliche Segen? Es ist die Bestätigung der Auferstehung. Kein Wunder, dass das Evangelium selbst gute Nachricht bedeutet. Gute Nachrichten wovon? Er ist von den Toten auferstanden. Und weil ich lebe, lebt auch ihr. Ihr, die ihr einst tot wart in Sünde und Übertretungen. hat Gott mit uns zusammen lebendig gemacht durch den Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat. Und wir sitzen jetzt mit ihm an himmlischen Örtern, haben Gemeinschaft mit ihm, sprechen mit ihm. Was für eine Freude, Menschen diese Geschichte zu erzählen, die glauben, dass es die Wahrheit ist. Ich frage mich heute, ist es das, was geschieht? Bringen wir die Menschen wirklich zu Gott oder bringen wir sie nur zur Gemeinde? Wir müssen sie zu Christus bringen, wo diese lebendig machende Kraft ist. Es ist gut, zur Gemeinde zu gehen, sicher. Doch wenn wir nur so weit gehen, ist es nicht weit genug. Wenn ihr zur Gemeinde kommt, ist das gut, aber geht von der Gemeinde weiter zu Christus. Denn wir müssen diese lebendig machende Kraft empfangen, wenn wir erwarten, in dieser allgemeinen Auferstehung zu sein. Weil das die einzige Sache ist, die uns jemals von den Toten hervorbringen wird. Denn wenn dieser Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, zum Leben erwecken. Was für eine Verheißung für uns! Beachtet jetzt, das Wesentliche dieser Auferstehung ist, es zu sagen und zu zeigen und zu beweisen, dass Jesus von den Toten auferstanden ist. Er ist nicht tot, er lebt. Er lebt hier, er ist in uns. Ich werde bei euch sein, sogar in euch. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Doch ihr werdet mich sehen, denn ich werde bei euch sein, sogar in euch bis an das Ende der Welt. Nun, als Christen beanspruchen wir alle, dass er lebt oder dass wir belebt wurden vom Leben, vom Tod zum Leben durch seinen Geist. Und wenn wir nicht belebt worden sind, dann sind wir nicht lebendig gemacht worden. Jetzt werden wir auf dieses Thema eingehen, so der Herr will, und irgendwie für ein paar Minuten darüber lehren. Sind wir lebendig gemacht worden? Und können wir sicher sein, dass das die Wahrheit ist? Nun, dies ist euer eigenes Leben, dies ist mein Leben. Es ist, wo die, wenn das nicht die Wahrheit ist, was ich sagen werde, dann bin ich einer der törichtsten Menschen auf der Welt. Ich hätte mein Leben für etwas gegeben, das keinen Wert hat, und ihr auch. Aber wenn es die Wahrheit ist, dann schulde ich alles, was ich bin. Ich schulde alles, was ich sein kann, der Sache, für die wir eintreten. Und ich denke, dass wir unsere Begeisterung nicht verlieren dürfen. Und während wir Ostern herannahen sehen, bewirkt es einfach etwas tief in mir, denn ich weiß, dass das der Tag ist, an dem die Sache für immer besiegelt wurde in den Augen Gottes. Nun, wir sehen, dass es derselbe Geist ist, der ihn aus dem Grab auferweckt hat, der in uns wohnt. Nun, wie kann das sein? Der Geist, der Gott, Jesus, von den Toten auferweckt hat, wohnt in uns. Nun, es ist der Geist, der lebendig macht. Es ist nicht das Wort, das lebendig macht. Es ist der Geist, der das Wort lebendig macht. Oder dem Wort Leben gibt, ihm Flügel zum Fliegen gibt, ihm Zugang gewährt. Es ist der Geist, der das tut. Nun, der Weizen allein ist nur ein Weizen. Aber wenn das lebendig machende Leben hineinkommt in den Weizen, dann gibt es ihm Leben. Und für uns, die wir einst tot waren, geschaffen nach dem Bilde Gottes, und doch tot in Sünde und Übertretung, muss es irgendeinen Weg geben, wie Gott dieses lebendig machende Leben in eure sterblichen Leiber bringen musste. Ich spreche über euren Leib. Nun, Jesus war das Wort. Das glaubt ihr, nicht wahr? Am Anfang, Johannes 1. Am Anfang war das Wort. Das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Nun, als der verheißene Messias, machte er jedes Wort lebendig, das von ihm geweissagt worden war. Heilung der Kranken und wie er von einer Jungfrau geboren werden würde, all das wurde erfüllt. Es ist wahr. Er war das Wort, manifestiert hier auf Erden, aber er konnte dies nicht einfach als ein Mensch tun. Es bedurfte des Geistes Gottes, der in ihm wohnte, um diese Verheißungen für ihn lebendig zu machen. Ich hoffe, dass wir das jetzt wirklich klar verstehen. Jesus war selbst ein Mensch, der Leib, aber es bedurfte des Geistes in ihm, des Geistes. Ich bin es nicht, der die Werke tut, es ist mein Vater, der in mir wohnt. Er ist derjenige, der die Werke tut. Seht ihr? Jesus selbst war das Wort, denn er war vor Gott. Das ist ein schlechtes Wort, um es vor einer Zuhörerschaft zu gebrauchen, und ich hoffe, ihr versteht es richtig, aber er war vorherbestimmt. Durch das Vorherwissen Gottes, wie Gottes Plan sein sollte, dass er einen Erlöser senden würde, und dieser Erlöser konnte nur sein eigener Sohn sein. So war das Gottes Verheißung vom Garten Eden an, dass Jesus hier sein würde. Hier war er als ein Mensch, geboren von einer Jungfrau, aber es bedurfte des Geistes Gottes, um dieses Wort für ihn lebendig zu machen. Und er war das lebendig gemachte Wort. Das lebendig gemachte Wort für jene Stunde. Die Zeit war gekommen, wo man einen Erlöser haben musste. Das Gesetz hatte versagt. Andere Dinge hatten versagt. Jetzt benötigte es einen Erlöser, und er war der verheißene Erlöser. Er wurde lebendig gemacht durch das Wort Gottes. Und nun, wenn derselbe Geist, der auf ihm war, um der Erlöser zu sein in jenem Zeitalter, wovon wir jetzt die Verheißung angenommen haben, in diesen letzten Tagen, was geschehen würde, wenn ihr ein Teil dieses Wortes werdet, seid ihr mit ihm erlöst, denn derselbe Geist, der in Christus wohnte, wohnt in euch, macht euer Leben lebendig für dieses Zeitalter. Und er wird auch in der Endzeit eure sterblichen Leiber lebendig machen, sie auferwecken, sie wieder heraufbringen. Das vertreibt die Finsternis, wenn wir es betrachten. Und das ist die Wahrheit, seht ihr? Hier im Römerbrief hat Paulus es uns bewiesen, seht ihr? Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Das ist derselbe Geist, der ihn auferweckt hat, der den wahren Gläubigen lebendig gemacht hat zum ewigen Leben. Der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wohnt in dem Gläubigen, macht den Gläubigen lebendig zum ewigen Leben. Es gibt nur ein Leben, einen ewigen Geist, ein ewiges Leben, und das ist Gott. Gott allein ist der Ewige. Und dann sind wir als seine Kinder ein Teil von ihm, das heißt, die Attribute seiner Gedanken. Und der Gedanke wird ausgedrückt und wird zu einem Wort. Dann war jeder Einzelne hier, der dieses ewige Leben besitzt. Vor Grundlegung der Welt in Gottes Gedanken. Das ist die einzige Möglichkeit, wie es sein kann, denn ihr seid ein Attribut. Das ist ein Ausdruck eines Gedankens, der zu einem Wort geworden ist, und ein Wort hat Leben angenommen, und es ist ewig. Das ist der Grund, warum wir ewiges Leben haben. Es geschieht nach demselben Prinzip, wie es bei dem großen Sohn Gottes war, der Erlöser. Wir werden Söhne und Töchter Gottes, durch denselben Geist, durch dasselbe Vorherwissen Gottes. Schaut auf die Millionen auf der Erde, die es nicht annahmen, als Jesus hier war. Aber wie dankbar sollten wir heute Morgen sein, zu wissen, dass wir den direkten Beweis und die biblischen Beweise haben, dass wir eingeschlossen sind in diesem großen Auferstehungsmorgen, der kommt, dieses große Ostern. Wir haben das Unterpfand davon gerade jetzt in unseren sterblichen Leibern. Die Vorherbestimmten sind natürlich die Ersten, die lebendig gemacht werden, wenn der Heilige Geist kommt, um sein Eigentum zu beanspruchen. Nun, es gibt einen großen Ausspruch, und ich möchte, dass meine Predigerbrüder versuchen, das zu verstehen, seht ihr? Am Anfang war Gott der große Geist, da war er noch nicht einmal Gott, er war der Ewige. Gott ist ein Objekt der Anbetung. Er hatte nichts, was ihn anbeten konnte. Es gab keine Engel, gar nichts. Nur Gott allein, er allein ist ewig. Aber um Gott zu sein, musste es etwas geben, das ihn anbeten konnte. Also schuf er Engel und Wesen und Cherubim und so weiter, um ihn anzubeten. Sein großer Plan begann sich zu entfalten. Aber denkt daran, ihr in der Gestalt, in der ihr heute Morgen seid, wenn ihr damals nicht in seinen Gedanken wart, dann seid ihr es auch jetzt nicht. Denn ihr, da gibt es einen Teil in euch, der ewig ist, und Ewiges gehört nur zu Gott. Und in Gott war sein Gedanke, dass ihr genau dort seid, wo ihr euch jetzt befindet. In seinen Gedanken stand ich heute Morgen am Pult, denn er ist unendlich und weiß alle Dinge. Darum konnte er das Ende vor dem Anfang sagen, weil er ewig ist. Und ihr als ein Sohn Gottes oder eine Tochter Gottes wart schon am Anfang in seinen Gedanken. Und dann, wenn der Heilige Geist kommt und ihr auf der Erde seid und hier als Sünder umhergeht, dann ist da etwas ganz tief in eurem Leben. Ihr wisst nicht, was geschieht, aber ihr hungert. Ich habe den presbyterianischen Bruder gehört. Ich habe den Baptisten darüber sprechen gehört, der damals ein Freewill-Baptist war und predigte, wo er nur konnte. Mein Mitbruder, du hast, da ist etwas in dir, etwas, das du nicht hineingelegt hast. Es ist etwas, von dem du dir nicht wünschen konntest, dass es in dir ist. Es ist etwas, das im Gegensatz zu deiner eigenen Natur steht. Es ist das Vorherwissen Gottes, das stattfindet. Gottes Wort. Wie Jesus als Sohn Gottes geboren wurde, um Immanuel zu sein. Gottes voller Ausdruck in einem Menschen. Und er fand ihn in vollkommenem Gehorsam unten am Jordan, als er von dem Propheten getauft wurde. Und sobald er ihm gehorchte und aus dem Wasser stieg, öffneten sich die Himmel für Johannes. Und er sah den Heiligen Geist vom Himmel herabkommen und sagen, dies ist mein geliebter Sohn. Seht ihr? Vollkommener Gehorsam. Der Geist hatte ihn aufgesucht. Im Gehorsam. Oh, eigenwilliger Mann oder Frau heute Morgen, wenn ihr hier sitzt und da etwas in euch ist, das euch sagt, dass dies richtig ist, dann ist es der Heilige Geist, der euch aufsucht, um euch zur Erkenntnis der Wahrheit dieser Stunde zu bringen, in der wir jetzt leben. Nicht irgendeine Stunde, die vergangen ist, sondern die Stunde jetzt. Es gab Tausende dort, die in einer vergangenen Stunde gehorsam waren, aber es gab eine gegenwärtige Stunde. Das war die Stunde, in der Jesus erscheinen sollte, und da stand das Wort. Da standen die Menschen, und hier fand die Manifestation Gottes statt, um zu bestätigen, dass das die Wahrheit war. Und lasst mich das als Pfingstler heute sagen, dass wir uns in diesen letzten Tagen befinden, wo Gott verheißen hat, dass er seinen Geist ausgießen wird auf alles Fleisch. Und seine Söhne und Töchter sollten weissagen, denn er sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Dies ist die Stunde. Das ist es, was diese Schöpfung in euch ausmacht. Wie ich hier vor einiger Zeit gesprochen habe, es klang vielleicht ein wenig lästerlich, aber ich hoffe, für euch ist es heute Morgen nicht so. Der Landwirt, der den Adler hatte oder der das Huhn hatte und er hatte ein Adlerei. Viele von euch erinnern sich an die Geschichte des alten Adlers, der diesen oder die Henne, die dieses Huhn hier ausbrütete, oder ein Adlerei unter ihren Hühnerfedern. Seht ihr? Es ist die Atmosphäre. Die presbyterianische Gemeinde, Methodistengemeinde, Baptistengemeinde, jede von ihnen kann diese Adler hervorbringen. Sicher, es ist die Atmosphäre, die das bewirkt. Wie Dr. Bosworth zu sagen pflegte, man könnte ein Hühnerei nehmen und es über einen unter einen Welpen legen und ihn festbinden, der Welpe würde ein Huhn ausbrüten. Warum? Es ist die Atmosphäre. Und wenn irgendeine Gemeinde oder irgendeine Gruppe sich versammelt und betet, bis sie ihre Glaubensbekenntnisse und die Dinge abwerfen und direkt in das Angesicht Gottes schauen, wird sie Adler hervorbringen, so sicher wie ich hier stehe. Das ist, was ich denke, was diese Gruppe der Geschäftsleute getan hat. Sie hat versucht, die Atmosphäre aufzubrechen. Wir werden zu klickenhaft. Man gehört zu diesem und jenem. Lasst uns die Atmosphäre aufbrechen und die Atmosphäre in eine himmlische Anbetung hineinbringen. Wenn die Atmosphäre richtig ist, werden Adler geboren werden, und zwar aus jeder Gemeinde überall. Und dieser kleine Adler ging eine lange Zeit mit der Henne umher. Aber das Gackern war irgendwie seltsam. Er verstand nicht, was die Henne meinte, als sie in den Abfällen der Misthaufen im Hof scharrte. Und das war keine Nahrung für ihn. Und sie fraß Käfer und so weiter, die ein Adler nicht frisst. Und so kam es ihm alles seltsam vor. Und er war ein hässliches Entlein. Er war, ohne das lästerlich zu sagen, vielleicht war er ein Free Will Baptist oder etwas in der Richtung oder ein Presbyterianer. Aber wisst ihr, eines Tages wusste seine Mutter, dass sie ein Ei gelegt hatte. Da musste irgendwo ein Kind sein. Also setzte sie ihre großen Flügel in den Wind und sie suchte und sie suchte und schrie so laut sie konnte. Und eines Tages flog sie über den Hühnerhof. Und als dieser kleine Adler diesen vertrauten Schrei hörte, den er noch nie zuvor gehört hatte, aber er erkannte, dass er zu ihm passte wie ein Handschuh auf eine Hand. Und er wusste, dass das seine Mutter war. Sie wusste, dass das ihr Sohn war. Sie hielt nach ihm Ausschau. So hat Gott in jedem Zeitalter seine Gemeinde für dieses Zeitalter bestimmt, eine Botschaft für dieses Zeitalter. Und sie können Gesetze haben und alles, was sie wollen. Aber wenn diese Stunde kommt, dann kommt der Heilige Geist Gottes, der am Anfang für dieses Zeitalter erdacht und ausgesprochen wurde, dann sucht der Geist nach diesem Ei. Und wenn er diese Botschaft hört, gibt es keine Kirchenkonfession, die ihn halten wird. Er wird sich zu den Höhen erheben. Es muss so sein. Er ist ein anderer Vogel, er ist eine andere Kreatur. Er ist ein Adler und er wird den Schrei hören. Meine Schafe hören meine Stimme. Wie jemand sagte, Bruder Williams, Schafspeise. Meine Schafe hören meine Stimme, einem Fremden werden sie nicht folgen. Ganz gleich, wie treu die Gemeinde gewesen ist und was für einen bekannten Namen sie hat. Wenn meine Schafe meine Stimme hören, welche das Wort ist, werden sie einem Fremden nicht folgen. Sie werden geradewegs zu diesem Wort gehen und können es tun. Es ist wie ein Magnet. Eines Tages besuchte ich oben in Indiana die Stahlwerke und die Pfeife ertönte. Und alle nahmen ihre Schürzen ab und fingen an, die von ihren Drehbänken in die Mitte des Raumes zu fegen. Die Späne, die während des Tages zusammengekommen waren. Und ich ging umher mit dem Mann, der mich durchführte, und er sagte, sieh dir das an. Und so legte jedermann seine Arbeitskleidung auf den Tisch und ging weg. Ganz weit hinten, im hinteren Bereich, drückte er auf einen kleinen Knopf und hier kam ein großer Magnet und er zog jedes Stückchen Eisen an, das von diesen Werkstücken abgeschabt worden war, und ging wieder zurück. Es wurde entmagnetisiert, es fiel in eine Kuppel und es wurde wieder eingeschmolzen für ein anderes Stück von Ware, dieselbe Sache, Achsen oder was auch immer sie bauten. Und ich stand dort und sah mir das an, bis ich einfach ganz versunken war. Und ich sagte, ich habe eine Frage. Er sagte, was ist es, mein Herr? Und ich sagte, ich sehe, dass einiges davon nicht hinaufgezogen wurde. Er sagte, das ist Aluminium und der Magnet ist nicht auf das Aluminium magnetisiert. Ich sagte, ich verstehe. Und er sagte, dann sagte ich, nun sehen Sie, da liegt noch ein Stück Eisen. Aber sehen Sie, mein Herr, es war festgeschraubt. Ich sagte, ich verstehe. Und als er es herausnahm, fragte ich, was passiert jetzt mit dem da draußen? Er sagte, es geht direkt zurück in die Eisenhütte, wird durch die Kuppel ausgegossen und kommt direkt wieder zurück und wird zu einem anderen Rad gemacht. Ich sagte, preis den Herrn. Das ist es, seht ihr? Da ist ein großer Magnet am Himmel, den Gott eines Tages mit seinen Fingern berühren wird. Kein Mensch kennt die Zeit seines Kommens, nicht einmal die Engel des Himmels wissen es. Gott allein weiß es. Aber es gab bereits Verschiedenes zurechtschneiden aus der Bibel, Bibelchristen, Gläubige dieser Stunde. Einer von ihnen war vielleicht eine Achse an einem anderen Tag. Dies könnte ein anderes Teil sein. Es geht weiter, um das große System Gottes zu bilden. Aber es wird geformt in dem Gefäß der großen Kuppel Gottes und wird wieder ausgegossen werden im Abbild Gottes. Und nur diejenigen, die von dem Magnet angezogen werden, werden hinaufgenommen werden. Oh, wie, was für ein Vorrecht ist es zu wissen, dass es etwas in der Auferstehung gibt, das uns gilt. Nun beachtet, erkennt den Ruf des Wortes Gottes, von dem er ein Teil ist. Und es ist ein Adler für einen Adler. Nun, wenn diese Mutter wie ein Bussard geschrien hätte, hätte er es nie erkannt. Ihm wäre es auf dem Hühnerhof genauso gut gegangen. Aber es war der Schrei eines Adlers. Da war etwas in diesem kleinen Vogel, dass er wusste, dass er ein Adler war. Und so ist es auch bei jedem wahren Gläubigen. Wenn das Predigen des Wortes Gottes hervorkommt und bestätigt und bewiesen ist, dass es Gottes Wort für diese Stunde ist, dann ist da etwas in dem Gläubigen. Es ist mir egal, wie treu sein Vater einer Gemeinde gegenüber war oder wie treu seine Mutter war oder seine Großeltern. Und wenn diese Gemeinde etwas Gegensätzliches lehrt über diese Stunde der Botschaft der Taufe des Heiligen Geistes, da ist etwas in ihm, das aufschreit. Er wird den Hühnerhof verlassen, er muss es tun. Das Huhn mag an einem Tag in Ordnung gewesen sein, aber jetzt ist es die Stunde des Adlers, seht ihr? Es ist anders. Da gibt es etwas und er muss den alten Stall verlassen und ins Blaue davonfliegen. Dann wird dieser irdische Leib lebendig gemacht und durch den lebendig machenden Geist zum Gehorsam des Wortes Gottes gebracht. Wenn nun dieser Heilige Geist, der als Adler dargestellt wird, über das Land fliegt und den Gläubigen findet, niemand kann zu mir kommen. Niemand kann zu mir kommen, wenn er es nicht will. Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen, aber niemand kann von sich aus kommen, dann ist es nicht euer eigenes Denken, euer eigenes Ziehen, es ist Gott, der zieht. Seht ihr? Alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Nun, der Heilige Geist ist hier auf der Erde und hält Ausschau nach den Menschen, die Gott zum Leben bestimmt hat in diesem Zeitalter. Und sobald er sie findet, tut er genau das, was er bei Jesus Christus getan hat, dem großen Supersohn Gottes, der uns alle erlöst hat. Er kommt herab und nimmt seinen Wohnort ein im menschlichen Leben. Nun, beachtet, es brachte die lebendig machende Kraft. Nun, diese lebendig machende Kraft, die auf Jesus kam, machte ihn lebendig, um jede Verheißung des Wortes jenes Tages zu manifestieren. Genauso ist es mit dem Heiligen Geist, der heute auf uns kommt, wenn es kein vorgetäuschter Heiliger Geist ist, wenn es nicht der Teufel ist, der den Heiligen Geist nachahmt, sondern wenn es der echte, wahre Heilige Geist ist. Er wird die Verheißung dieser Stunde manifestieren. Als er auf Luther fiel, manifestierte er die Verheißung jener Stunde. Als er auf Wesley fiel, manifestierte er die Verheißung jener Stunde. Wenn er an diesem Tag fällt, manifestiert er die Verheißung dieser Stunde. Als er auf Mose fiel, manifestierte er die Verheißung jener Stunde. Er fiel auf Noah, er manifestierte die Verheißung jener Stunde. Als er auf Jesus fiel, manifestierte er die Verheißung jener Stunde. Seht ihr? Es ist der Heilige Geist, der herabkommt, um zu beleben, um die Menschen lebendig zu machen, die von Gott vorherbestimmt sind, um in der Entrückung zu sein. Beachtet! Das heißt, wenn er ein wahrer Adler ist, wird er die Botschaft der Stunde verstehen, wenn er ein wahrer Adler ist. Nun, der kleine Adler auf dem Hühnerhof hat wahrscheinlich ganz gut gefressen, aber er wusste, dass es nicht genau richtig war. Aber als er dann die Wahrheit hörte, dann empfing er diese Wahrheit. Nun, in Johannes 5,24 sagte Jesus und sprach auf diese Weise: Wer meine Worte hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, hat das ewige Leben und wird nicht ins Gericht kommen, sondern ist vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Denk nur, wie einfach das ist, wer da glaubt. Nun, die richtige Weise, das auszudrücken, wer es versteht. Nun, ihr geht hier auf die Straße und sagt zu dieser Prostituierten: Glaubst du? Sicher. Glaubst du, dass er der Sohn Gottes ist? Gewiss. Bist du getauft worden? Sicher. Ihr geht zu dem Trinker und sagt: Hörst du das? Hörst du diesen Prediger predigen? Ja. Glaubst du das? Sicher. Seht ihr? Aber wer es versteht, wer seinen Platz in dieser Stunde kennt, wer mein Wort hört und dem glaubt, der mich gesandt hat, der hat Gegenwart, ewiges Leben. Er kommt nicht ins Gericht, sondern ist bereits vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Wenn dann dieses neue, ewige Leben in euch wohnt, ist es das Potenzial oder das Angeld dafür, dass ihr von der Sterblichkeit zur Unsterblichkeit lebendig gemacht werdet. Lasst mich das noch einmal sagen. Wenn dieser Geist euch gefunden hat, den Einzelnen und auf euch gekommen ist, ist er das Potenzial eures ewigen Erbes, das Gott euch zugedacht und für euch bereitet hat vor Grundlegung der Welt. Das ist euer Potenzial. Es ist so, wie wenn ihr mich um eine Eiche bitten würdet und ich gebe euch eine Eichel. Nun, dass das das Leben für die Eiche ist in der Eichel, nun, aber ihr müsst warten, bis sie heranwächst. So ist es mit uns. Wenn ihr den Heiligen Geist Gottes empfangt, ist es Gottes Potenzial, das auf euch wartet, das euch bereits anerkannt hat. Und ihr seid durch den Geist der Verheißung Gottes in den Leib Christi hineinversiegelt. Als Gott auf Golgatha hinabschaute und Jesus sterben sah, da hat er nicht nur, er starb für seine Braut, den Leib, welcher die Wortgemeinde ist, die Gemeinde, die das Wort Gottes für das Zeitalter glaubt. Ob es die Füße sind, Leib, Haupt oder wo immer es ist, seht ihr? Es ist, Christus blutete und starb. Und Gott schaute auf ihn und sah seine Auferstehung und die Gemeinde ist an Ostern mit ihm auferstanden. Nun, ich möchte, dass ihr das alles zusammenbringt, denn ich habe hier gleich noch etwas, das ich sagen möchte, so der Herr will. Beachtet jetzt, es ist das Unterpfand oder das Potenzial, die lebendig machende Kraft eurer Auferstehung. Wenn ihr den Heiligen Geist empfangt, wohnt dann in euch das Potenzial davon. Beachtet, ihr seid jetzt auf eurem Weg zur vollen Auferstehung zu wachsen. Kein Baum kommt einfach über Nacht hervor. Er muss wachsen, so wie wir in der Gnade und Erkenntnis Gottes wachsen. Ihr seid hineingetauft in den Heiligen Geist. Nun, wenn die Pfingstgemeinde in den Heiligen Geist hineingetauft wird, beginnt sie zu wachsen. Zweige sind abgestorben, sie wurden abgeschnitten, aber der Baum wächst immer noch, geht immer noch weiter, denn er muss zur Auferstehung kommen. Sie werden durch den Geist geführt, um euch das Wort lebendig zu machen, den Gläubigen. Das Wort macht immer weiter lebendig, während ihr zum ersten Zweig kommt, zum zweiten Zweig, dritten Zweig und weiter nach oben. Es macht einfach immer weiter lebendig. Der Geist Gottes macht euch weiter lebendig. Beachtet, dass an Pfingsten ihre Leiber lebendig gemacht wurden durch das neue Leben, das sie empfingen. Das lässt mich religiös fühlen. Denkt nur, nun, hier waren Männer, Fischer, Zöllner, die demütigen kleinen Frauen von und ganz gewöhnliche Hausfrauen, kleine jungfräuliche Mädchen. Sie waren Gläubige. Sie glaubten, dass dies die Wahrheit war. Sie glaubten, dass als Jesus starb, sie glaubten an ihn und wieder auferstand von den Toten. Sie glaubten, dass das absolute Zeugnis von Gott war, dass er ihn zum Leben erweckt hatte. Jetzt gehen sie am Tag zu Pfingsten dorthin, um ihren Grundbuchauszug zu bekommen. Wisst ihr, was ein Grundbuchauszug ist? Es heißt, dass die Urkunde freigegeben ist. Sie gingen dort hinauf, um ihren Grundbuchauszug zu bekommen. Und sie wurden lebendig gemacht. Was für eine Begeisterung! Sie hatten das Land gekauft. Es war für sie gekauft worden, sie hatten es empfangen. Stimmt das oder nicht? Wir haben ihn hinaufsteigen sehen, aber was ist jetzt mit uns? Wir sind Zeugen. Wir standen dort und sahen, wie der Mann gekreuzigt wurde. Wir haben gesehen, wie die Wolken über die Erde kamen und den Himmel verdunkelten. Und die Erde erbebte und wankte. Sie hatte einen Zusammenbruch. Als dann, sie legten ihn ins Grab. Sie durchbohrten sein Herz mit dem Speer und sie nahmen seinen Leib herunter und legten ihn in das Grab von Josef Arimathea. Und dann fanden sie heraus, dass er am dritten Tag wieder auferstand. Und wie der Jünger sagte, wir sind Zeugen davon. Wir haben ihn auferstehen sehen, wir wissen, dass er lebt. Nun, was hat das bewirkt? Das nahm alle Furcht hinweg. Kein Wunder, dass Jesus sagte, fürchtet euch nicht, ich bin er, der tot war und lebendig ist in alle Ewigkeit. Seht ihr, es nahm die ganze Furcht hinweg, als das geschah. Nun, aber als sie zu Pfingsten kamen, empfingen sie dort die lebendig machende Kraft, die Kraft, die sie lebendig machte. Nun, da ist es, wo ich denke, dass ihr Brüder der Presbyterianer und Methodisten es potenziell empfangt, wenn ihr an den Herrn Jesus Christus glaubt, aber der Grundbuchauszug ist noch nicht gekommen. Das ist die Auslösung der Urkunde. Gott gab Abraham eine Verheißung. Abraham glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit angerechnet, aber er besiegelte den Bund durch das Siegel der Beschneidung. Und Gott gibt euch eine Verheißung, potenziell, dass ihr es empfangen werdet und ihr werdet auferweckt werden. Dieser Leib wird am Ende mit ihm verherrlicht werden. Aber seht ihr, ihr müsst eine Freigabe für diese Urkunde bekommen. Und die Freigabe ist, wenn alles, was dagegen spricht, gestrichen wurde und ihr bekommt den Grundbuchauszug darüber, ihr habt das Siegel. Es gehört euch. Alles, was darauf steht, gehört euch. Amen. Und wenn wir an Jesus Christus als unseren Retter glauben und Buße tun und getauft werden und zum Glauben an ihn kommen, erkennt Gott unsere Buße und unseren Glauben an ihn an und sendet den Grundbuchauszug herab. Und der Auszug ist die Gewissheit. Es ist die Garantie, dass ihr über alles, was jemals gegen euch stand, voll und ganz Buße getan habt. Halleluja! Und das Eigentum ist gekauft und ihr habt den Auszug als Sicherheit. Dann soll jemand versuchen, euch von dem Land zu vertreiben und sagen, es gehört ihm, wenn ihr den Auszug in der Hand habt. Er soll es einmal versuchen. Kein Gesetz im Land kann das tun, weil ihr den Auszug besitzt. Und es gibt keinen Teufel, keine Gemeinde oder irgendeine Theologie, die die Grenzen von Gottes Beweis und Grundbuchauszug überschreiten kann. Dass die Taufe des Heiligen Geistes uns in Jesus Christus anerkannt hat. Wir werden genauso sicher auferstehen, wie er auferstanden ist, weil wir potenziell bereits in ihm auferstanden sind. Amen. Die alten Dinge, was bewirkt das in unseren sterblichen Leibern? Es verändert unsere Meinung, verändert unsere Ansichten, es richtet unsere Neigungen auf Dinge, die oben sind. Und das Rauchen, Trinken, Glücksspiel, die Dinge, die ihr früher getan habt, sind tot, sie liegen unter euch. Und ihr seid lebendig gemacht. Und diese lebendig machende Kraft bringt euren Leib bereits in einen Entrückungszustand. Beachtet die Menschen zu Pfingsten dort, als sie durch den Heiligen Geist lebendig gemacht wurden. Hört mir zu. Als diese pfingstliche Gruppe dort oben am Tag zu Pfingsten ihren Grundbuchauszug von Gott empfing, da verherrlichte es gewiss ihre Seelen. Sie schrien, sie sahen, wie sich Feuerzungen auf jeden Einzelnen zerteilten. Und es hat ihren Leib so lebendig gemacht, dass sie nicht einmal mehr in einer irdischen Sprache sprechen konnten. Es machte ihren Leib lebendig für eine himmlische Sprache, für den Ort, zu dem sie gehen werden. Die lebendig machende Kraft Gottes erschütterte ihre sterblichen Leiber derart, dass ihre gesamte sterbliche Sprache verändert wurde, umgewandelt in eine unsterbliche Sprache. Was für eine lebendig machende Kraft. Was? Etwas, das ihnen gehört. Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wir sind dann lebendig gemacht durch die Kraft des lebendigen Gottes. Zungen, belebt zu einer neuen himmlischen Sprache, um zu ihnen zu sprechen. Eine Entrückung, ein Hinaufgehen in eine andere Atmosphäre als die, in der sie je zuvor gelebt hatten. Dieses neue, belebende Leben, das in sie hineinkam. Es machte auch ihre Sprache lebendig. Sie sprachen in neuen Zungen. Oh ja. Beobachtet sie jetzt. Nach dieser Urkunde war es auch für sie bestimmt. Es war dazu bestimmt, ihnen jede Verheißung zu geben, die auf dieser Grundlage war. Jede Verheißung auf der Grundlage von Gottes Wort, die in der Bibel verheißen wurde. Diese lebendig machende Kraft wurde ihnen gegeben, um ihnen diese Verheißung lebendig zu machen. Deshalb legten sie den Kranken die Hände auf und sie wurden geheilt. Sie sprachen in neuen Zungen. Sie taten große Zeichen und Wunder, denn das war in Gottes Verheißung enthalten. Und als Jesus starb, um ihnen das Land zurückzukaufen, das den Söhnen Gottes gehörte, bewies er, was Gott war. Wie können wir es wagen, das zu sozialisieren und es in eine Organisation zu stecken? Wir haben kein Recht, das zu tun. Es ist der Heilige Geist, der heute ehrliche Herzen sucht, die diese Botschaft glauben werden. Alles, was in der Bibel verheißen wurde, ist für diesen Gläubigen. Und wenn ihr es in seiner Fülle annehmt und Gott weiß, dass ihr es tun werdet, gibt er euch den Grundbuchauszug dafür. Und dann ist jede Verheißung, die gegeben wurde, in eurem Besitz. Und der Heilige Geist ist da, um euch das lebendig zu machen. Oh mein, Was für Menschen sollten wir sein? Wie wunderbar, Gottes großen Heiligen Geist hier zu sehen, der diese Kraft wirkt. Denkt darüber nach. Wenn der Heilige Geist selbst hier ist, um von dieser Stunde Zeugnis abzulegen. Jesus sagte es so. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Wie kann ein Mensch es wagen, das dort auszulöschen? Die Werke, die ich tue, werdet auch ihr tun. Johannes 14,12. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Das ist die Gewissheit. Wenn wir sehen, wie eine Gruppe von Menschen zusammenkommt und diese Zeichen sich manifestieren, dann ist das die Gewissheit, dass der Grundbuchauszug da ist, um zu bestätigen, dass das Eigentum Gottes ist. Amen. So sind wir auch Ostern. Amen. Wir sind jetzt in unserem Ostern. Wir sind bereits auferstanden. Halleluja. Von den Dingen der Welt zu den Dingen der Verheißung Gottes. Nicht wir werden es sein, wir sind es. Es ist das Potenzial. Es ist Gottes Verheißung. Er würde seinen Geist in den letzten Tagen ausgießen, und das ist es, was sie tun würden. Beachtet, sie legten den Kranken die Hände auf, alles, was in Gottes Verheißung war. Ich werde meinen Geist in den letzten Tagen ausgießen auf alles Fleisch. Eure alten Männer werden Träume träumen, eure jungen Männer werden Visionen sehen. Und diese ganzen verschiedenen Verheißungen, die er gab, alles ist genau dort in Gottes Verheißung enthalten. Jesus hat es uns zurückgekauft. Und wenn wir, wenn wir dazu bestimmt sind, auf diesem Grund zu stehen, wie der Adler, der im Hühnernest umhergeht, wenn ihr auf diesem Grund bestimmt seid, ist der Heilige Geist hier, um euch zu finden. Und wenn er euch findet, erkennt ihr seinen Ruf. Ihr erkennt die Stunde, in der ihr lebt. Ihr wisst, dass diese Dinge geschehen sollen. Schnell werdet ihr hinaufgenommen, um ihm zu begegnen, und jetzt sitzt ihr an himmlischen Örtern in Christus Jesus. Oh, was für eine Verheißung! Was für ein himmlischer Vater, der uns diese Dinge gibt. Der Geist machte ihre Gemeinschaft mit Gott so lebendig, dass sie die Toten wieder zum Leben zurückriefen in jenen Tagen. Sie legten ihre Leiber auf die Toten, sie wurden wieder lebendig. Hört gut zu, sie taten dieselben Dinge, die Jesus getan hat, weil derselbe Geist, der auf ihm war, auf ihnen war. Wenn ein Geist einen Menschen so handeln lässt, lässt er den anderen auch so handeln. Wenn einer, wie kann das auf jemanden kommen und er sagt, er hat den Geist Gottes und verleugnet dann die Werke Gottes? Er kann es nicht tun. Beachtet, Gottes Leben, das im Griechischen Zoe genannt wird, bewegte sich durch sie und in ihnen und machte ihre Gesinnung seinem Wort gegenüber lebendig. Nun, lasst es mich jetzt ganz ruhig sagen. Der Geist Gottes, der sich unter den Menschen bewegt, macht die Gesinnung der Person lebendig für die Verheißung Gottes. Seht ihr? Er tut es. Schaut, und ich versuche, euch euch erkennen zu lassen, dass ich jetzt von der Gemeinde spreche, die auch zum Leben in ihm belebt wird. Obwohl sie am Anfang nur seine Attribute waren. Aber wenn Gott gesagt hat, an diesem Tag, damals am Anfang, wird John Doe mein Diener sein, vor Millionen von Jahren. Nun, John Doe wird in Sünde geboren, in Ungerechtigkeit geformt, kommt auf die Welt und spricht Lügen, weil er ein Sterblicher ist. Aber vielleicht bekommt er ein kleines religiöses Gefühl, er schließt sich einer Gemeinde an. Vielleicht schließt er sich der Pfingstgemeinde an. Ich weiß es nicht. Er könnte sich allem anschließen. Aber lasst ihn einmal unter die Atmosphäre Gottes kommen, seht ihr? John Doe muss erkennen, wer sein Vater ist, genau wie dieser Adler erkannte, wer die Mutter war. Er muss es erkennen, seht ihr? Es ist einfach so, dass John Doe Gottes Attribut ist, das zu einem gesprochenen Wort geworden ist, und dann macht der Heilige Geist dieses Wort ausfindig. Hier ist es. Er ruft ihn, gibt ihm ewiges Leben und bringt ihn in die Gegenwart Gottes, Gottes Wort. Schaut, Gott hatte dasselbe, als er Jesus sah. Es war das vollendete Werk, das Gott mit Jesus vollendete, als er sagte, es ist vollbracht. Der ganze Plan war vollendet. Und wenn der Geist Gottes auf euch kommt, und ihr wirklich eine der Eigenschaften Gottes seid, von denen er gesprochen hat, nun, wenn ihr es nicht seid, werdet ihr euch wundern und aufregen und hierhin und dorthin rennen und so weiter und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wenn ihr einer von ihnen seid, vergehen die alten Dinge sehr schnell, seht ihr? und ihr werdet neu und der Plan der Erlösung ist vollendet. Ihr seid bereit, jedem Wort zu gehorchen, das Gott jemals von euch gesprochen hat. Seht ihr, dass ihr es tun sollt? Ihr seid seinem Wort gehorsam. Der Vertrag, ganz genau, der Auszug des Vertrages, die Eigentumsurkunde gehört euch. Die Schulden sind alle bezahlt. Es ist alles getilgt, so wie es am Tag zu Pfingsten war. Nun, lasst uns jetzt die Belebung betrachten, diesen lebendig machenden Geist auf anderen Menschen. Nun, ich habe euch gesagt, dass ich nicht sehr lange sprechen würde, und ich habe nur noch 20 Minuten, um mein Wort zu halten. Wenn ich das tue, seht ihr, um in der Zeit zu bleiben, die ich gesagt habe, nämlich ungefähr eine Stunde. Beachtet jetzt diese lebendig machende Kraft. Sie kommt nur... Nun, es gibt eine Menge Nachahmung davon. Es gibt viele Menschen, die wirklich denken, dass sie es haben, obwohl sie es nicht haben. Viele Menschen tun es, weil sie einen falschen Eindruck von dem haben, was sie bei anderen Christen gesehen haben. Satan kann alles davon nachahmen, das wissen wir. Und als Missionare könnt ihr sehen, wie es nachgeahmt wird, jauchzen, tanzen, in Zungen sprechen, all diese Dinge. Ihr könnt sehen, wie es überall nachgeahmt wird. Absolut. Unter Heiden und Menschen, die leugnen, dass es so etwas gibt, dass Jesus Christus der Sohn Gottes ist, seht ihr? Und sie selbst tun all diese Dinge. Aber der echte, wahre, lebendig machende Geist, der auf den Gläubigen kommt, macht ihn lebendig für Gottes Wort, wieder zurück zur Adlerspeise, genau dorthin, wo er lebt. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort, das aus dem Mund Gottes hervorgeht. Lasst uns jetzt diesen lebendig machenden Geist betrachten, wie er auf andere Menschen kommt, wie er es am Tag zu Pfingsten tat. Lasst uns Pfingsten betrachten, wie sie handelten und sehen, ob sie lebendig gemacht wurden durch diese lebendig machende Kraft, über die wir sprechen. Am Tag zu Pfingsten warteten sie alle dort oben, in sich selbst hatten sie Angst vor den Juden und was sie tun würden, und so bekamen sie Angst. Aber was geschah? Als diese lebendig machende Kraft aus dem Himmel kam, da wurden sie mit Mut ausgerüstet. Da war etwas da, ein Verständnis, worüber sie sich ein paar Stunden vorher nicht so sicher waren. Sie wussten, dass er gestorben war. Sie wussten, dass er auferstanden war. Sie hatten auf dem Weg mit ihm gesprochen. Aber war diese Sache für sie oder war es nur für die anderen, für Jesus selbst? Aber hier am Tag zu Pfingsten fiel der Heilige Geist, der Grundbuchauszug, auf die Gläubigen. Das machte sie zu einem Teil seiner Auferstehung, machte sie zu einem Teil seiner Gemeinschaft. Der Heilige Geist kam und bestätigte ihnen, dass sie auferweckt werden würden, weil sie da schon potenziell auferweckt wurden, von Feiglingen zu mutigen Männern. Sie hatten Angst vor genau dem Wort, das sie gedacht hatten. Lasst dies nicht an euch vorübergehen. Sie hatten Angst. Sie wussten, dass er das Wort war. Sogar die Juden mussten es zugeben. Nikodemus sagte: Rabbi, wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist. Kein Mensch könnte die Dinge tun, die du tust, wenn Gott nicht mit ihm wäre. Nun, das wissen wir erkennen das. So waren die Jünger. Petrus hatte sogar in seiner Gegenwart geflucht. Sie alle hatten ihn bei der Kreuzigung verlassen. Aber jetzt sind sie hier oben in diesem Obersaal, in der Gegenwart Gottes, dann kam ganz plötzlich dieser Heilige Geist vom Himmel herab und er machte sie lebendig. Und als die Belebung stattfand, fürchteten sie sich nicht, ein Zeuge zu sein von der Botschaft, die sie glaubten und als die Wahrheit erkannten. Vorher fürchteten sie sich davor. Wie viele Presbyterianer, wie viele Methodisten, wie viele Baptisten gibt es heute in der Welt, wie viele Pfingstler, die Wahrheit kennen und sich fürchten, dazu zu stehen? Ich werde dazu gebracht, mich zu fragen, was das war, das auf euch gefallen ist. Seid ihr ein Teil seiner Auferstehung? Würdet ihr es wagen, gegen die Theorie und Vorstellung irgendeines Menschen aufzuschreien? Oder habt ihr den echten Mut und die echte Männlichkeit, die es braucht, um aufzustehen und richtig und falsch zu nennen? Seid ihr ein Teil seiner Auferstehung? Oder seid ihr ein Anbeter einer Ansammlung von Glaubensbekenntnissen? Geht ihr zur Gemeinde? Habt ihr euren Namen dort eingetragen? Und seid tot in Sünde und Übertretungen? Wer nicht das volle Wort Gottes glaubt, ist ein Sünder. Diese Pharisäer glaubten an viele Dinge, die Wahrheit waren. Sie sagten, wir sind Gottes Kinder. Und sie waren es, bis dieses Wort gepredigt wurde. Aber als dieses Wort gepredigt und bestätigt wurde, dann wurden sie zu Sündern. weil sie die Sache, von der sie wussten, dass sie richtig war, ablehnten und das bezeugten. Wir wissen, dass du ein Lehrer bist, der von Gott gekommen ist, denn kein Mensch könnte die Dinge tun, die du tust, wenn Gott nicht mit dir wäre. Ich frage mich heute, wo stehen wir? Ich frage euch, wo findet uns diese Auferstehung? Wagt ihr es, herauszutreten? Wagt ihr es, Gott bei seinem Wort zu nehmen? Wenn ihr zum Leben bestimmt seid, werdet ihr es sicherlich tun. Wenn ihr ein Adler seid, könnt ihr gar nicht anders, denn da ist etwas in euch. Oder wollt ihr einfach nur einem Glaubensbekenntnis irgendwo dienen und sagen, ich gehe zur Gemeinde, ich bin genauso gut wie ihr, seht ihr? Wenn ihr kein Erstgeburtsrecht habt, werdet ihr es nie sehen, ihr könnt es nicht sehen. Aber wenn ihr im Besitz dieses Erstgeburtsrechts seid, könnt ihr nicht anders, als es zu sehen. Denn es ist ein Teil von euch, und ihr seid ein Teil davon. Wie könnte ich die Mutter verleugnen, die mich geboren hat? Wie könnte ich den Vater verleugnen, dessen eigenes Blut in mir ist? Wie könnte ich verleugnen, dass Charles Branham mein Vater ist? Ich könnte es nicht. Ich bin bereit, seine Schmach oder alles andere zu tragen, weil ich sein Sohn bin. Halleluja! Wenn ich dann ein Sohn Gottes bin und er das Wort Gottes war, wie kann ich leugnen, dass die Bibel die Wahrheit ist, dass Jesus Christus nicht derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit? Und wenn wir die Stunde sehen, in der wir leben, brauchen wir ein Ostern in der Gemeinde. Auferstehung. Wir brauchen eine Auferstehung zur Kraft des Glaubens. Männer und Frauen, die für das einstehen, was Gottes bestätigtes Wort ist. Ihr sagt, nun, wir haben unsere Jugend für Christus, das ist in Ordnung. Unsere Gemeinde hat ein Treffen, wir möchten so viele Mitglieder haben. Nichts dagegen, das ist in Ordnung. Aber das ist nur die Atmosphäre. Das könnten die Federn einer alten Henne sein. Aber wenn ihr dort in die richtige Atmosphäre kommt, werden Adler ausgebrütet, wenn ihr ein Adlerei seid. Und wenn ihr von Gott vorherbestimmt wurdet, es zu sehen, könnt ihr nicht anders, als es zu sehen. Ihr kommt in einer Auferstehung hervor. Das ist die Weise, wie die Baptisten geboren wurden. Das ist die Weise, wie die Methodisten geboren wurden, in einer Auferstehung jenes Tages. Aber sie wandten sich einer Henne zu, anstatt einem Adler. Wie ich vor einiger Zeit sagte, als ich von Tucson hierher fuhr, beobachtete ich eine sehr seltsame Sache. Ich sah einen Falken dort auf dem Draht sitzen. Dieser Falke hat schon lange seine Identität verloren. Früher war er ein Vogel, ähnlich dem Adler. Er konnte dem Adler nicht gleichkommen. Nein, auf keinen Fall. Nichts kann einem Adler gleichkommen. Aber er war ein Falke. Christus ist der Adler und die Gemeinde sollte zumindest ein Falke sein. Sie können höher fliegen als die ganzen anderen Vögel. Aber dieser Falke ist weich geworden. Er hat seine Identität verloren. Er sitzt auf den Telefondrähten und wartet auf ein totes Kaninchen. Er hüpft umher wie ein Geier, anstatt wie ein Falke zu fliegen. Oh, mein Bruder, meine Schwester, ihr Pfingstler, die ihr meine eigenen geliebten Menschen seid. Die Gemeinde verliert ihre Identität. Sie kommt herab und verlässt sich auf irgendein totes, formelles Glaubensbekenntnis, anstatt dort im Himmel zu fliegen, um frisches Manna zu bekommen. Früher hat der Falke sein eigenes Manna gejagt, aber heute nimmt er das, was die Autos überfahren und was die Geier fressen. Er hüpft umher wie einer, er sieht aus wie einer. Wir haben uns in der modernen Welt so geschmückt. Unsere Frauen schneiden sich die Haare und tragen kurze Hosen. Unsere Männer haben nicht genug Rückgrat, um hinter dem Pult zu stehen und die Wahrheit zu sagen. Wir sind schon lange dem Wort gegenüber verweichlicht. Oh Gott, sende den Heiligen Geist und halte irgendwo Ausschau nach diesen Adlern, die bereit sind, dort zu stehen, ganz gleich was geschieht, die ins Unbekannte hinaufsteigen und nicht auf den Telefondrähten sitzen und darauf warten, dass irgendeine Lektüre der Sonntagsschule hereinkommt. Lass mich das Wort haben, und zwar in der Frische, der Kraft und Demonstration des Heiligen Geistes. Wir brauchen ein Ostern, eine Auferstehung, die möglich ist. Mein Freund, wenn du dich mit einem solchen Aas der Welt zufrieden gibst, dann stimmt etwas nicht. Meine Schwester, mein Bruder, lasst mich euch das sagen, mit göttlicher Furcht, in dem Bewusstsein, dass ich vielleicht kein weiteres Ostern mehr erleben werde. Aber eines ist sicher, wenn ein echter, vorherbestimmter Sohn Gottes durch das Wort Gottes diese Stimme Gottes hört, wird er sich erheben und dem entgegengehen. Es sind die Möglichkeiten, dass er dem wahren, lebendigen Wort begegnen wird. So wie er war, wird die Braut dem Bräutigam begegnen. Sie ist ein Teil seines Leibes. Beachtet, Seit langem schon verlieren wir unsere Identität. Wir kommen am Mittwochabend, einige von uns. Andere bleiben zu Hause, um Wer liebt Susi im Fernsehen zu sehen und alle möglichen weltlichen Dinge. Alle Arten von Unterhaltung, die euch von der Gemeinde fernhalten. Wir haben es schon lange verloren. Unsere Seminare, unsere Schulen bringen einen Haufen Rickies mit einer ganzen Menge Theologie hervor und Unterhaltung und alles Mögliche in der Gemeinde, um den Platz der Gebetsversammlung einzunehmen. Wir kleiden uns und versuchen, das zu erfüllen, was die Modernisten versuchen zu tun, um sie hineinzubringen. Ihr werdet sie dadurch niemals gewinnen. Sie haben mehr davon als ihr. Ihr habt nichts auf eurem Boden, auf ihrem Boden zu suchen. Lasst sie auf euren Boden kommen, wo die wahre Taufe leuchtet, wo die wahre Kraft der Auferstehung ist. Versucht nicht, eine Gemeinde wie die ihre zu bauen. Versucht nicht, so einen Pastor zu haben. Versucht nicht, dies, das oder jenes zu tun oder mit der Welt zusammenzuarbeiten. Sie erstrahlen mit Hollywood. Das wahre Evangelium leuchtet mit Kraft. Die Adler hören das. Sie suchen nicht nach einem Glanz. Sie halten Ausschau nach einem Leuchten. Leuchten in Demut, leuchten in Liebe, leuchten in Kraft. Das ist es, wonach der echte Adler trachtet. Ihr könnt nicht in einem Hühnerhof scharren und ihm gefallen. Er wird es niemals tun können. Ihr könnt ihm das niemals sagen, weil er es nicht glaubt. Lasst diese Stimme aus dem Himmel schreien. Ich bin der, der tot war und wieder lebt. Dann geschieht etwas. Ich bin derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Und es wird geschehen in den letzten Tagen, dass ich mich selber ausgießen werde auf alles Fleisch. Ehre sei Gott. Ich werde eure sterbliche Sprache lebendig machen. Ich werde eure sterblichen Zungen lebendig machen. Ich werde euch den Beweis geben, dass ich euch mit mir in die Auferstehung bringen werde. Adler mit hungrigen Herzen strecken sich danach aus, so sehr sie nur können. Es ist die Perle von großem Wert, für die sie alles andere verkaufen, um sie zu kaufen. Amen. Gott helfe uns, Freunde. Unsere Gemeinden verlieren ihre Identität. Lasst uns jetzt schnell noch einige betrachten. Beobachtet das Verhalten jener Jünger, die Angst hatten. Sie wussten, dass Jesus die Wahrheit war. Aber seht ihr, es stand im Gegensatz zur populären Vorstellung, zur populären Religion der Stunde. Die strengste Religion, Sarr, Pharisäer, Sadduzäer und so weiter, ihre Kulte, Clans und Konfessionen. Sie waren gegen diese Irrlehre. Aber Jesus war das ausgewiesene Wort. Und Jesus ist der Heilige Geist im Geist. Noch eine kleine Weile und die Welt sieht mich nicht mehr. Ihr werdet mich sehen, nicht den Leib, das Leben, das in ihm war. Gott ist auf der Gemeinde, um gehorsame Söhne zu rufen, wie er es damals tat. Ich tue immer das, was meinem Vater wohlgefällig ist. Wer von euch kann mich der Sünde beschuldigen? Mit anderen Worten, Sünde ist Unglaube. Was hat das Wort von mir gesagt, das ich nicht getan habe? Da ist es. Zeigt mir, was das Wort gesagt hat, was ich tun würde, was ich nicht getan habe. Wer kann mich anklagen? Wer kann mit seinem Finger auf mich zeigen und sagen, dass ich das Wort meines Vaters nicht erfüllt habe? Oh, wenn die Pfingstgemeinde an diesen Punkt kommt, wer kann mich des Unglaubens beschuldigen? O Christen, werdet nicht als Falke ausgewiesen, sondern als Adler. Der Falke ist weich, er wird herunterkommen. Ihr seht niemals einen Adler, der das tut, er wird das niemals tun. Er jagt seine eigene Nahrung aus dem Himmel. Gott hat ihn so gestaltet, dass er es sehen kann. Er bekommt frisches Manna, nicht etwas, das tot ist. Die Hebräer, als sie durch die Wüste zogen, versuchten sie, totes Manna zu essen. Es war abgestanden, es waren Würmer darin. Ihr wisst, was wir meinen. Es ist einfach verdorben, verrottet. Maden sind darin. Warum sollte ich Nahrung zu mir nehmen, die schon seit Jahren tot ist? Sie mag ein gutes Aussehen haben, aber sie ist nicht frisch. Wir müssen neue Nahrung in jeder Generation bekommen. So sucht der Adler in jeder Generation nach dieser Nahrung, während wir auf unserer Reise sind. Beachtet! Lasst uns jetzt noch ein paar Menschen betrachten. Lasst uns einige der alttestamentlichen Propheten betrachten und sehen, was sie taten. Lasst uns zuerst auf Stephanus schauen, wie Stephanus in der Mitte dieses Hohen Rates war. Als dieser Rat ihn dorthin brachte, diese große Ansammlung von Gläubigen dort, oder angeblichen Gläubigen, brachten sie ihn dorthin und versuchten, ihn zu verurteilen. Nun, er sagte, ihr Halsstarrigen, unbeschnitten an Herzen und Ohren, ihr widersteht immer dem Heiligen Geist. Das ist das ewige Leben. Was eure Väter damals an den Propheten taten, das tut ihr auch heute. Und sie knirschte mit den Zähnen gegen ihn. Sie wollten das nicht hören. Er war gegen ihr Glaubensbekenntnis, er war gegen ihre Konfession. Und sie steinigten den Mann zu Tode und erhob seine Hände auf, schaute zum Himmel und sagte, ich sehe den Himmel offen und Jesus zur Rechten stehen. Warum? Er hatte die Auferstehung, die lebendig machende Kraft in sich, die ihn in den Schoß Jesu brachte. Beachtet es jetzt schnell. Seht auf Philippus dort unten bei einer großen Erweckung. Sie hatten eine Erweckung, wo es kein Mensch gewagt hätte, nun, wenn er mit den ganzen Gemeinden und so weiter dort zusammengearbeitet hätte. Sie hatten eine große Erweckung und die lebendig machende Kraft Gottes sprach zu ihm und sagte, Stephanus, er mag dies gesagt haben. Du hast gerade eine große Erweckung, aber ich habe da einen Mann und ich möchte, dass du mit ihm sprichst. Und Stephanus ist gehorsam, ganz gleich was es gibt, wie viel Kritik. Oh, Stephanus, du kannst nicht gehen. Doch, ich kann es. Gott hat es so gesagt. Und er ging hinaus in die Wüste, und dort traf er diesen Eunuchen. Und was geschah? Er sagte, hat, wenn du von ganzem Herzen glaubst, dass Jesus der Sohn Gottes ist, werde ich dich taufen. Als er ihn taufte, schaut, er wurde lebendig gemacht, durch diese lebendig machende Kraft, um eine Erweckung von Tausenden von Menschen hinter sich zu lassen, um in die Wüste zu gehen, zu einem Mann. Oh, das wäre gegen jede Vernunft, seht ihr? Nun, es gibt Zehntausende, die dich hier brauchen, aber dort gibt es einen, der dich braucht, seht ihr? Und die lebendig machende Kraft sandte ihn zu Gottes vorbereitetem Ort. Halleluja! Männer und Frauen, es wird bewirken, dass ihr euren Stand einnehmt. Es wird bewirken, dass ihr die Dinge tut, die Gott getan haben möchte. Es ist mir egal, was jemand anders darüber sagt. Der Nachbar sagt, oh, diese Person hat den Verstand verloren. Sie beten die ganze Nacht, sie lesen die Bibel. Es ist mir egal, was sie sagen, es geht darum, wozu Gott euch berufen hat. Das stimmt. Oh, sie sagen, wir können diese altmodischen, pfingstlichen Erweckungen nicht mehr haben. Oh doch, das können wir. Ihr könnt es in euch selbst haben. Und mit Gott seid ihr die Mehrheit, ganz gleich, was die anderen denken. Beachtet es, nach dem Gehorsam. Hört jetzt gut zu. Nachdem er Gott gemäß seinem Wort gehorsam war, als er seinen Auftrag ausgeführt hatte, nahm diese lebendig machende Kraft, die er an Pfingsten empfangen hatte, ihn hinweg, machte seinen Leib lebendig. Er wurde vom Geist meilenweit hinweggetragen und wurde irgendwo dort in einem anderen Land gefunden. Die lebendig machende Kraft Gottes. Und wenn wir Pfingstler sind, dieselbe Kraft, die Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn sie in euren sterblichen Leibern wohnt, seht ihr? In Ordnung. Beachtet. Lasst uns einen anderen Mann mit dieser lebendig machenden Kraft betrachten. Es gab vor langer Zeit einen Mann namens Henoch. Wenn eine neue Sache aufkam, wenn etwas hervorkam und gesagt wurde, nun, jetzt müssen wir zurückgehen zur alten Lehrmeinung oder dies, das oder jenes. Henoch wandelte mit Gott. Was immer Gott zu tun sagte, Henoch verfehlte nie ein Wort. Er wandelte mit Gott. Was war er? Er war ein Sohn Gottes. Er war ein Adler, der an jenem Tag gerufen worden war. Und als die Zeit kam, war er so voll von dieser lebendig machenden Kraft. Denkt daran, er war 500 Jahre oder länger vor Gott gewandelt und nicht ein einziges Mal hatte er sein Wort verfehlt. Nicht ein einziges Mal hat er sich schlecht benommen. Nicht ein einziges Mal hat er etwas anderes getan, als das Zeugnis zu bewahren. Alles, was Gott ihm auftrug, tat er auch. Er diskutierte nicht darüber, er tat es einfach. Ganz gleich, was irgendjemand anders dachte, er ging hin und tat es. Warum? Er war voll dieser lebendig machenden Kraft. Und als es für den alten Mann an der Zeit war zu sterben, sandte Gott einfach die Leiter hinunter und er ging hinauf nach Hause. Er belebte ihn und nahm seinen sterblichen Leib hinauf in eine Entrückung. Amen. Das ist diese lebendig machende Kraft. Seht auf Elia, nachdem seine Arbeit auf der Erde vollendet war. Er war so voll von dieser lebendig machenden Kraft, dass er diese Jackie Kennedy-Frisuren an seinem Tag verurteilte. Er hatte der alten Isabel gesagt, was er von ihr hielt. Er sagte diesen Predigern und Priestern, was richtig und verkehrt war, und sie glaubten ihm nicht. Aber er verurteilte diese Frauen mit geschminkten Gesichtern und so weiter so sehr. Und er war so voll von dieser lebendig machenden Kraft, dass ihm nichts etwas anhaben konnte. Gott hatte ihn aus den Himmeln gespeist, hatte ihn herausgeholt und beiseite gestellt. Und er war so voll der lebendig machenden Kraft, dass, als die Zeit zu sterben kam, sich der Jordan teilte und er einfach ging. Ein Streitwagen wurde hinabgesandt, der ihn nach Hause holte. Er war so voll von dieser lebendig machenden Kraft. Er wurde ein wahrer, echter Sohn Gottes. Ja, beachtet, er hatte einen Nachfolger, und sein Name war Elisa. Und Elisa hatte einen doppelten Anteil von dieser lebendig machenden Kraft. Seht ihr? Er hatte einen doppelten Anteil davon. Nun, er predigte ungefähr 80 Jahre lang oder er war ungefähr 80 Jahre alt. Er wurde krank und starb. Nun, er ging nicht so nach Hause, wie es bei Elia war. Seht ihr? Beide von ihnen sind dort in der Gemeinde vertreten. Einige Heilige gehen und einige ruhen. Aber beachtet, als Elia in die Entrückung hinaufgenommen wurde, dann schlief Elisa ein, in Gott, voller lebendig machender Kraft. Seht auf seine Weissagung, kurz bevor er starb. Seht ihr? Nun, lasst es mich euch zeigen. Es ist mir egal, ob ihr tot seid oder wo ihr seid, diese lebendig machende Kraft verlässt euch nie. Jahre und Jahre nach seinem Tod war sein Fleisch verrottet, die Würmer hatten es aufgefressen. Aber eines Tages trugen sie einen toten Mann dorthin und warfen ihn auf diese Knochen, und darin war so viel lebendig machende Kraft, dass der Mann wieder zum Leben zurückkam. Halleluja! Er wurde von den Toten auferweckt, weil diese lebendig machende Kraft, die auf dem Heiligen Gottes war, ihn nie verließ und genau auf den Gebeinen verblieb. Oh, denkt daran, wir sind Fleisch von seinem Fleisch, Gebein von seinem Gebein, wenn wir seine Braut sind. Der Tod wird diese lebendig machende Kraft überhaupt nicht aufhalten. Wenn auch die Würmer diesen Leib zerstören, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Ehre sei Gott! Was für ein... Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Was für eine Hoffnung für einen alten Mann wie mich, der ich weiß, dass ich mein Ende dort schon bald sehen kann, als ein 56-Jähriger. Seit ich ein ganz junger Mann war, habe ich hier gestanden und versucht, das zu verkünden. Aber ich weiß, dass in mir nichts Gutes ist, nichts, was ich getan habe, aber in mir ist diese lebendig machende Kraft. Sie hat mich eines Tages als junger Mann lebendig gemacht von den Dingen der Welt zum ewigen Leben. Oh, die Dinge, die geschehen sind. Ich habe Visionen gesehen und Dinge vorausgesagt. Er hat noch nie etwas fehlschlagen lassen. Ich habe in anderen Zungen gesprochen. Ich habe geweissagt. Ich habe diese Dinge durch den Geist Gottes getan, der in mir wohnt. Das ist lebendig machende Kraft. Ich weiß, dass eines Tages mein Erlöser lebt gerade jetzt. Und eines Tages, wenn er kommt, werden diese Gebeine auferstehen, um ihm in der Luft zu begegnen. Ihr könnt mich im Meer bestatten oder verbrennen, wo immer ihr wollt. Diese lebendig machende Kraft ist ewig. Ich fühle das Ostern gerade jetzt. Ja, mein Herr, ich habe es seit Jahren gehabt. Es ist in mir. Es ist in euch. Wenn der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, in euren sterblichen Leibern wohnt, hat er euch lebendig gemacht von den Dingen der Welt hin zum Wort Gottes allein. Er hat euch lebendig gemacht von diesem Leben zum ewigen Leben. Ihr, die ihr einst tot wart in Sünde und Übertretungen, seid jetzt zusammen lebendig gemacht worden, um in himmlischen Örtern mit Christus Jesus zu sitzen. Ihr speist das Manna von oben und seht die Hand Gottes manifestiert, die die Verheißung dieses Tages beweist. Wie es war in den Tagen Noahs, so wird es sein beim Kommen des Menschensohns. Sie aßen, tranken, heirateten, wurden verheiratet. Und wie es war in den Tagen Lots, so wird es sein in den Stunden, wenn der Menschensohn auf Erden geoffenbart wird. Nicht mehr der Sohn Gottes. Der Menschensohn kommt zurück als die prophetische Botschaft für den letzten Tag, wenn dieser Adler fliegen wird. Nicht der Löwe, nicht der Ochse im Opferzeitalter. Seht ihr? Jedes Mal kam eine religiöse Macht hervor, um der Herausforderung der politischen Macht der Welt entgegenzutreten. Als der Löwe als religiöse Macht hervorkam, trat er der römischen Macht entgegen. Und als dann die Stunde der Opfer kam, kam der Ochse hervor, denn er ist das Opfertier des Herrn. Dann kamen die Reformatoren hervor in den Gemeindezeitaltern, das Gesicht eines Menschen. Und es waren die Reformatoren seit Luther, Wesley, Calvin und immer weiter und weiter bis zum Pfingstzeitalter. Aber in der letzten Botschaft, die hervorkam, kam ein fliegender Adler. Es ist Adlerzeit, Offenbarungszeit. Das Wort Gottes manifestiert, das Wort Gottes bewiesen. Oh Kinder, geht hinein in diese Taufe des Heiligen Geistes. Kommt herein und glaubt es von ganzem Herzen, Gott wird euch erfüllen. Schaut jetzt her, wir sehen es jetzt, denkt daran. Wir sind Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Wie Gott seine Knochen und sein Fleisch aus dem Grab auferweckte, so können sie auch den Menschen nicht verbergen, der das Potenzial hat. Der Tod kann ihn nicht halten. Jesus sagte, alle, die der Vater mir gegeben hat, werden zu mir kommen. Ich werde sie am letzten Tag auferwecken. Oh mein, Ostern. Nun, wir sind mitten in Ostern. Als er auferstand, sind wir mit ihm auferstanden. Er sandte den Grundbuchauszug zurück. Wir halten ihn fest als die Taufe des Heiligen Geistes. Er lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Hebräer 13,8 beweist das. Er ist derselbe. Seine messianischen Gesalbten glauben das. Was ist der Messias? Was ist der Messias? Der Messias ist der Gesalbte. Und wenn er nun der Messias war, weil er der Gesalbte für jenen Tag war, um das Wort Gottes zu erfüllen, und der Erlöser und der Gesalbte zu sein, und Gott diesen Leib auferweckt hat, dann ist seine Braut die Gesalbte für diesen Tag. Sie ist bereits mit ihm in der Auferstehung auferstanden, denn diese zwei sind eins. Amen. Ich wünschte, ich könnte es so ausdrücken, wie ich es sehe. Ich wünschte, ich hätte die Bildung, um das zu tun. Seht ihr? Ich hoffe, dass ihr es seht. Ich hoffe, dass Gott, der Heilige Geist, dort herabkommt und das in euer Herz legt, damit ihr versteht, was ich meine. Die Auferstehung. Wir sind jetzt in der Auferstehung. Wir befinden uns mit ihm in der Auferstehung, aber nur diejenigen, die das Leben haben. Nicht diejenigen, die kein Leben haben, sie werden es nicht erkennen, sie werden es nie erkennen. Sie werden einfach weitergehen und denken, dass sie den Heiligen Geist bekommen und gerettet werden, und die Entrückung wird vorbei und vorüber sein. Er sagte, Elia ist bereits gekommen, und sie handelten so, und ihr habt es nicht gewusst. Seht ihr? Beachtet, der Tod hält die lebendig machende Kraft Gottes nicht auf. Beachtet, der Tod kann sie nicht aufhalten. Ihr sagt, nun, meine Mutter war eine geisterfüllte Frau, mein Vater, ich habe nie einen Mann gesehen, der so voller Kraft war wie mein Vater, aber er starb, Bruder Branham. Sicher, das hat die lebendig machende Kraft nicht aufgehalten. Mose hatte diese lebendig machende Kraft. Glaubt ihr das? Es gab nie einen Mann wie ihn auf der Erde, bis Jesus kam. Denn er sah nicht nur Visionen, er sprach von Angesicht zu Angesicht mit Gott. Sogar eine Prophetin, Miriam, bestritt einmal sein Wort. Er sagte, fürchtest du Gott nicht? Beachte meinen Diener Mose, es gibt in dieser Stunde niemanden auf der Welt wie ihn. Es hat nie jemanden wie Mose gegeben. Ich spreche zu Mose. Was hat er jemals gesagt, das nicht die Wahrheit war? Seht ihr? Ich spreche zu Mose. Fürchtest du Gott nicht? Sprich kein Wort gegen ihn. Und genau dann wurde sie von Lepra befallen und lag im Sterben. Sie lebte danach nicht mehr sehr lange. Mose betete für sie. Und Mose stieg auf den Berg nach 120 Jahren im Dienst oder 80 Jahren Dienst. 120 Lebensjahre, er stieg auf den Berg hinauf und starb und wurde im Tal begraben. Aber diese lebendig machende Kraft war auf ihm. Ungefähr 800 Jahre später ist er hier und steht auf dem Verklärungsberg. Amen. Was war er? Er war in dieser Auferstehung eingeschlossen. Sicher war er das. Er hatte die lebendig machende Kraft Gottes. Hier war er, stand dort. Seht auf Hiob, Abraham, Isaak, die Heiligen am Tag der Auferstehung, an jenem großen Morgen, von dem Hiob und sie alle wussten, dass er kommen würde. Als er sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, hunderte und hunderte von Jahren vor Christus. Es ist tatsächlich so, dass das Buch Hiob noch vor dem ersten Buch Mose geschrieben wurde. Man sagt, es sei das älteste Buch in der Bibel. Und in seinen Prüfungen, so wie wir sie jetzt durchmachen. Und sogar seine Frau, die ihm auf der Erde am nächsten stand, sagte, warum verfluchst du Gott nicht und stirbst den Tod? Er sagte, du sprichst wie eine törichte Frau. Der Herr hat gegeben, der Herr hat genommen, gepriesen sei der Name des Herrn. Und als dann der Geist Gottes auf ihn kam und er anfing zu weissagen, sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt, und in den letzten Tagen wird er auf dieser Erde stehen. Wenn auch die Würmer diesen Leib zerstören, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Und er bereitete einen Ort, um darin begraben zu werden. Er sagte, wir werden dieses Land kaufen. Er kaufte es dort und wurde dort begraben. Später kam ein Mann namens Abraham. Die Gemeinde wächst, kommt hervor. Abraham, nun, er hatte auch das Potenzial Gottes, ewiges Leben, ewig, weil Gott ihn gerufen hat. Beachtet jetzt, als er starb, beziehungsweise Sarah starb, kaufte er ein Stück Land in Palästina in der Nähe von Hiobs Grab und begrub Sarah dort. Abraham starb und wurde auch mit Sarah begraben. Abraham zeugte Isaak. Und Isaak, als er starb, entschlief er bei Abraham auf demselben Stück Land. Nun, als Isaak Jakob zeugte, Jakob starb tief unten in Ägypten. Aber da er ein Prophet war mit diesem Potenzial, dieser lebendig machenden Kraft, sagte er, begrabe mich nicht hier unten, Josef. Komm her, mein Prophetensohn. Lege deine Hand auf diese Hüfte, die Gott verkrüppelt hat. Schwöre beim Gott des Himmels, dass du mich nicht hier unten begraben wirst. Was war in diesem Mann? Warum war Ägypten nicht genauso gut wie jeder andere Ort? Er war ein Prophet. Er wusste, wo diese Auferstehung stattfinden würde. Es würde nicht in Ägypten sein, es würde in Palästina sein. Er sagte, lege deine Hände auf meine verkrüppelte Hüfte und schwöre du bei dem Gott, dem ich gedient habe. Du bist mein Prophetensohn, du wirst meine Gebeine nicht hier unten begraben. Bring mich dort hinauf und begrabe mich dort. Josef, der auch ein Prophet war, legte seine Hände auf seinen verkrüppelten Vater. Er sagte, ich schwöre bei dem Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, dass ich dich nicht hier begraben werde. Sie nahmen ihn mit und begruben ihn dort in jenem Land. Warum? Warum? Als Josef starb, sagte er, begrabt mich nicht hier unten. Begrabt mich nicht hier unten. Warum? Gott ist überall Gott, aber er hat einen Plan. Josef war ein Prophet. Er sagte, eines Tages, hört auf seine Worte, wird Gott der Herr wieder bis, wird euch besuchen und euch aus diesem Land herausführen. Und wenn ihr geht, dann sollt ihr meine Gebeine mitnehmen. Diese lebendig machende Kraft war in diesen Gebeinen. Oh, wenn der Geist dessen, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Begrabt meine Gebeine nicht hier unten. Beerdigt sie dort oben mit denen der Verheißung. Als Jesus hierher kam, hier habe ich eine Schriftstelle, Matthäus 27,51, als Jesus von den Toten auferstand, sah Hiob das kommen und sagte, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. In den letzten Tagen wird er auf dieser Erde stehen. Auch wenn die Würmer diesen Leib zerstört haben, werde ich doch in meinem Fleisch Gott sehen. Ich werde ihn sehen. Sie wussten es, das war ein Prophet. Abraham war ein Prophet. Isaak war ein Prophet. Jakob war ein Prophet. Josef war ein Prophet. Und sie hatten die Offenbarung Gottes gemäß seinem Wort. Und an jenem Ostermorgen, als dieser eine kam und all jene erlöste, die an ihn geglaubt hatten, da sind sie gemäß der Bibel auch auferstanden. Diese lebendig machende Kraft kam hinein in das Grab Hiobs, wo nicht einmal ein Löffelchen Staub von seinen Knochen übrig war. Nach all diesen Hunderten und Hunderten und Hunderten von Jahren waren seine Knochen verwest. Sie bildeten sich zurück und wurden wieder zu den Gasen der Erde, und es lag nur noch Aschestaub dort. Aber dennoch, als diese lebendig machende Kraft gemäß dem Wort Gottes der Verheißung, Hunderte und Hunderte, Jahrtausende von Jahren später, als jene lebendig machende Kraft aus dem Grab hervorgebracht wurde, da kamen Hiob, Abraham, Isaak, Jakob und sie alle mit ihm aus dem Grab heraus. Die Bibel sagt es so. In Matthäus, dem 27. Kapitel und dem 51. Vers heißt es, viele der Heiligen, die im Staub der Erde schliefen, sind auferstanden und mit ihm aus den Gräbern gekommen, als er am Ostermorgen auferstand. Warum? Sie hatten dieses Potenzial. Sie hatten diese lebendig machende Kraft, seht ihr? Und standen von den Toten auf und gingen mit ihm in die Auferstehung. Sie erlebten die Auferstehung mit ihm, denn sie waren voll dieser lebendig machenden Kraft. Sie hatten dieses echte Ostersiegel. Nun sagt ihr, ich wünschte, ich hätte damals im Alten Testament gelebt. Einen Moment mal, im 1. Thessalonicher, dem 4. Kapitel, dem 16. Vers, wir wollen das lesen. Ich möchte euch nicht in Unkenntnis lassen, Brüder, über die Entschlafenen, damit ihr nicht betrübt seid wie andere, die keine Hoffnung haben. Denn wenn wir glauben, dass Jesus gestorben und am dritten Tag auferstanden ist, kein Scheinglaube, sondern wir glauben es, so wird Gott die in ihm Entschlafenden mit sich bringen. Die neutestamentlichen Heiligen mit dieser lebendig machenden Kraft werden auch auferstehen bei seinem zweiten Kommen, genauso sicher wie die alttestamentlichen Heiligen mit der ganzen lebendig machenden Kraft in ihren Gebeinen und mit Kräften der Umwandlung und so weiter, die von Gott gezeigt wurden. Die Propheten, zu denen das Wort Gottes kam, sind mit ihm auferstanden an jenem Auferstehungsmorgen. Und mit der Verheißung Gottes, dass jeder, der in Christus Jesus ist, auch mit ihm hervorkommen wird in seiner Auferstehung, mit der lebendig machenden Kraft Gottes in den Gebeinen. Kein Wunder, dass wir den Kranken die Hände auflegen. Kein Wunder, dass wir einander lieben. Wir sind Brüder und Schwestern. Wir sollten einander nicht hassen, weil wir durch das Wort Gottes korrigiert werden. Wir sollten einander lieben und Respekt voreinander haben. Wisst ihr, wenn ihr das nicht tut, wird es euch nichts nützen. Da ist ein junger Mann, der gerade jetzt hier in dieser Gemeinde sitzt, vor ein paar Tagen. Dieser Mann ist gläubig. Der kleine Junge hatte Krebs an seinem Ohr und er hat nichts darüber gesagt. Er arbeitete dort oben am Haus. Ich war mit ihm auf einem Jagdausflug gewesen, dort mit den Mosley-Brüdern und Bruder Dawson hier. Wir waren hier oben auf der Jagd mit dem Sohn von Bruder William. Und ich schaute zufällig auf sein Ohr und ich sah, dass sein Ohr ganz angeschwollen war und ich sagte, was ist los, Donovan? Dieses Ohr. Er sagte, Bruder Branham, das ist schon lange so. Ich weiß es nicht. Ich nahm ihn einfach dort bei der Hand. Das war ein großes Krebsgeschwür an seinem Ohr. Ich sagte kein Wort, hielt ihn einfach fest und dachte, mein Bruder. Ein oder zwei Tage danach war nicht einmal mehr eine Narbe davon übrig. Es war sein Respekt vor dem Gott des Himmels durch seine lebendig machende Kraft. Tötete er diesen Krebs und verschonte das Leben von Donovan Wirtz dort hinten. Das stimmt. Was bedeuten diese Dinge? Seht her, ihr Menschen hier in Phoenix. Seht auf die Menschen, die daran geglaubt haben. Seht auf die Menschen, die das haben, die euch die Hände auflegen. Beachtet, was geschieht. Es ist lebendig machende Kraft. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen und diese lebendig machende Kraft von Adler zu Adler geht, wird etwas geschehen. Nun, von einem Adler zu einem Bussard wird es nicht funktionieren. Adler zu Adler, sie erheben sich vom Hühnerhof hinauf in den Himmel. Diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben, wenn sie beide im Glauben stehen. Ihr seht, dass dieselbe lebendig machende Kraft Gottes in diesen beiden Propheten dargestellt wird, Elia und Elisa. Beachtet dasselbe Wort. Einer von ihnen wird hinaufgenommen, der andere wird entrückt. Hinaufgenommen und entrückt. Seht ihr? Er wurde entrückt. Wir werden hinaufgenommen werden. Wir werden mit ihnen hinaufgenommen, um ihnen in der Luft zu begegnen. Entrückt werden, um ihnen in der Luft zu begegnen. Beachtet, ein Vogel muss zwei Flügel haben, um das Gleichgewicht zu halten. Stimmt das? Elia war der Flügel der Verwandlung, Elia. Elisa war ein Flügel der Auferstehung. Seht ihr? Beide zusammen repräsentieren die Heiligen, die leben, und die Heiligen, die gestorben sind. Denkt daran, sie wurden lebendig gemacht, um hinter die Vorhänge zu sehen. Wie diese Menschen damals dort lebendig gemacht wurden, um hinter den Vorhang zu schauen und in diese Zeit hineinzuschauen, die Propheten. Seht auf Paulus, der sagte, wie die Menschen in den letzten Tagen sein würden, die so handeln und sich Christen nennen. Er war ein Prophet, voll der lebendig machenden Kraft. Er sah voraus, dass es geschehen würde. Wir glauben das, nicht wahr? Er empfing lebendig machende Kraft. Seht auf die lebendig machende Kraft heute, die Dinge voraussagt, ohne dass ein Ereignis fehlgeht. Nicht ein einziges Mal versagt es. Lebendig machende Kraft, nicht die Kraft eines Menschen, die Kraft Gottes. Die Kraft, der Grundbuchauszug von Ostern, der auferstandene Jesus, der den Grundbuchauszug zurücksandte, um uns zu garantieren, dass wir bereits mit ihm lebendig gemacht sind. Beachtet, erinnert ihr euch an das kleine Buch der Geschäftsleute hier, hinter den Vorhang der Zeit schauen? Und ich fange an, älter zu werden. Ich weiß, dass meine Tage kürzer werden. Und ich werde wirklich, ich höre das kleine Lied, das diese Damen vor einer Weile gesungen haben. Ich habe es jetzt schon seit ungefähr 18, 20 Jahren. Ich möchte darüber sprechen, Herr. Dann gehe ich hinaus und fange an zu beten. Dann kommt diese lebendig machende Kraft. Ich werde ruhig und ich schaute dort hinauf und ich sage, schau dorthin. Ich erinnere mich an diese Morgen, als ich hinübergenommen wurde. Und meine Frau, die dort hinten sitzt, lag an dem Morgen neben mir im Bett. Ich wurde aufgeweckt und sah mich um und da war sie und schlief. Ich sagte, wenn ich jemals etwas für den Herrn tun will, dann beeile dich besser mal, Junge, du bist über 50. Dann nahm mich der Heilige Geist hinweg und ich schaute dort hinüber. Ich habe diese Heiligen gesehen, so sicher, wie ich hier an diesem Pult stehe, mit diesem heiligen Buch, das hier liegt, und als Prediger des Evangeliums. Habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht geschehen ist? Wenn ja, möchte ich, dass ihr es mir sagt. War es jedes Mal vollkommen auf der Plattform? Ist es jedes Mal genauso geschehen, wie er es gesagt hat? Das war so, spricht der Herr. Ich stand dort und schaute über diese Zeit. Ich sah Zehntausende mal Tausende kommen, junge Männer und Frauen, die rannten und ihre Arme um mich warfen und schrien. Ich sah wieder zurück und sah mich selbst auf dem Bett liegen. O Herr, lass mich hinter den Vorhang der Zeit schauen. Was ist es? Es ist die lebendig machende Kraft, die uns hinwegholen wird. diese große lebendig machende Kraft, die lebendig machende Kraft kam in diesen letzten Tagen. Deswegen bin ich gerade jetzt in Arizona. Es sitzen viele Menschen gerade hier, die genau dort in Phoenix waren und hörten, wie ich euch von dieser Plattform aus sagte, so spricht der Herr. Wie viele erinnern sich daran? Geh jetzt, etwas ist im Begriff zu geschehen. Ich sah 7 Engel kommen. Hat das Life Magazine nicht darüber berichtet? Als der Nebel davon hierher schwebte, 27 Meilen hoch und 30 Meilen breit, sitze nicht Fred Sothman und die anderen, Gene Norman und die anderen dort hinten? Sie standen genau dort, als diese 7 Engel dort auf dem Hügel erschienen. Es erschütterte die Hügel meilenweit in der Art. Dort standen 7 Engel und gaben ein Schwert in deine Hand und sagten, gehe nach Hause und öffne diese 7 Siegel, die gegeben wurden. Und hier sind sie, das wahre Geheimnis von Heirat und Scheidung und der Same der Schlange und all diese Dinge, über die so viel gestritten wurde. Es ist so, spricht der Herr. Was ist es? Die lebendig machende Kraft, die zur Gemeinde kommt, um sie bereit zu machen, in dieser Stunde, der wir uns nähern. Lebendig machende Kraft. Oh Gott, hilf uns, es anzunehmen, hilf uns, es zu glauben. Seht ihr, es hängt nur davon ab, welche Einstellung ihr dem gegenüber habt, ob es euch etwas nützen wird oder nicht. Seht ihr, ihr müsst das glauben. Wenn ihr es nicht glaubt, wird es euch nicht im geringsten helfen. Wie der alte Samuel dort vor dem Volk stand und sagte, habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht geschehen ist? Habe ich euch jemals um euer Geld gebeten, um davon zu leben? Nein, aber wir wollen trotzdem einen König. So ist die Gemeinde heute. Sie wollen ihre eigenen Ideen, sie schenken euch überhaupt keine Beachtung, sie gehen einfach weiter. Nun, das zeigt einfach, dass die lebendig machende Kraft nicht da ist. Oh, sagt ihr, nun, ich habe in Zungen gesprochen, ich bin gesprungen und habe gejauchzt, das ist alles in Ordnung. Aber wenn diese lebendig machende Kraft da ist, werdet ihr es erkennen. Wie dieser kleine Adler, das ist seine Mama, das ist das Wort, das ist so, spricht der Herr. Das ist es, was Gott verheißen hat. Das ist es, was vorausgesagt wurde, das ist genau, was geschehen ist. Wir sind ohne den Schatten eines Zweifels, potenziell gerade jetzt in der Auferstehung. Die Heiligen machen sich bereit, um in die Luft hinaufgenommen zu werden. So sagte Jesus, so voll von dieser lebendig machenden Kraft, wenn ihr diesen Tempel zerstören könnt, für dessen Bau ihr 40 Jahre gebraucht habt, wie ihr meint, werde ich ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Warum? Warum konnte Jesus das sagen? Das möchte ich euch fragen. Warum konnte Jesus so etwas sagen? Er wusste, dass er es war. Amen. Ich wünschte, ich könnte das einsinken lassen. Er wusste, wer er war. Er wusste, dass er jedes Wort, das Gott dort von ihm geschrieben hatte, erfüllt hatte. Er wusste, dass er der eine war, von dem David gesprochen hatte. Wisst ihr, dass ihr diejenigen seid, von denen die Bibel spricht? Wisst ihr, dass eure Position in Christus ist? Wenn ihr in Christus seid, seid ihr eine neue Schöpfung. Wisst ihr, dass dieses Wort für euch wie das tägliche Leben ist? Nun sicher, es gehört euch, ihr seid ein Adler. Das ist eure Speise. Er wusste, dass er es durch die Kraft Gottes tun würde, denn es war geweissagt worden, dass er es tun würde. Das ist der Grund, warum er sich nicht fürchtete zu sagen, zerstört diesen Tempel, ich werde ihn in 3 Tagen wieder aufrichten. Weil David gesagt hatte, ich werde seine Seele nicht in der Hölle lassen, noch werde ich zulassen, dass mein Heiliger die Verwesung sieht. Er wusste, dass nicht eine Zelle seines Leibes verwesen würde und es verdirbt in 72 Stunden. Er sagte, zerstört diesen Tempel, ich werde ihn in diesen 3 Tagen wieder aufrichten. Warum? Er war so voll von dieser lebendig machenden Kraft, die jedes Wort lebendig machte. Er schaute zurück und sah jedes Wort, das Gott von ihm schrieb und was auch der Prophet sagte, er erfüllte es. Er wusste, dass auch das erfüllt werden würde. Nun, hat euer Geist zu jedem Wort, das Gott gesagt hat, Amen dazu gesagt? Ist es in eurem Leben als Gläubiger erfüllt worden? Haltet ihr euch bei etwas zurück und sagt, nun, meine Gemeinde lehrt etwas anderes? Dann sei vorsichtig, Falke. Beachtet, Adler glauben. Für sie gibt es keine Frage, sie glauben es. Beachtet es. Nun, er wusste, dass es geschehen würde, weil das Wort es so sagte. Und jedes Wort, das von ihm geschrieben wurde, musste erfüllt werden. Er wusste, dass es geschrieben war durch die Kraft Gottes, durch die heiligen Propheten, die geweissagt hatten, dass er es tun würde. Und Weissagung versagt nie. Das kann sie nicht. Das Wort Gottes kann nicht versagen. Und es steht geschrieben im, durch den Geist, dass und auch jetzt der Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, wenn er in eurem Wesen wohnt, in eurem Leib, wird er auch euren sterblichen Leib lebendig machen. dann könnt ihr ihn erschießen, verbrennen, alles tun, was ihr wollt, euch darüber lustig machen, ihn niederreißen, ihn ablehnen, was immer ihr wollt. Gott wird ihn auferwecken, denn er hat gesagt, dass er es tun würde. Und jeder Heilige Gottes hat diese Verheißung in sich und weiß, dass das die Wahrheit ist. Fürchte dich also nicht, Bruder, wir sind bereits in Ostern. Schaut jetzt auf die Verklärung, kurz bevor wir schließen. Verklären, Verklärung. Wir sind alle dort repräsentiert in der Verklärung. Seht, was wir heute sehen. Beachtet einfach, was wir heute sehen, die lebendig machende Kraft Gottes. Wir waren alle dort. Da waren die toten Heiligen, repräsentiert in Mose. Da war die Auferstehung und Jesus Christus verherrlicht. Elisa, Mose, Elia und Jesus standen alle auf dem Berg. Die toten Heiligen, die entrückten Heiligen und Jesus verherrlicht. Oh my. Nun, ihr sagt, ich hörte einen Mann sagen, sie sagen, ihr Menschen, nun, wenn ihr diese Art von Kraft hättet, solltet ihr hinausgehen und den Menschen sagen, was ihr tun könnt. Es sei fern von einem echten Christen, so etwas zu sagen, seht ihr? Sicherlich beanspruchen wir keine Kraft. Aber wir tun eine Sache. Als sie sich umschauten, mit dieser ganzen Kraft auf ihnen, sie sahen nur Jesus. Und der echte, wahre Gläubige kümmert sich nicht darum, ob er eine Konfession unterstützt oder was auch immer. Er möchte nur eine Sache, dass ihr diesen verherrlichten Christus seht, das macht den Unterschied. Ein echtes, wahres Verklärungsberg-Erlebnis verherrlicht nur Jesus Christus. Es verherrlichte nicht Mose, es verherrlichte nicht Elia, es verherrlichte sie nicht selbst, es verherrlichte nichts anderes, aber sie sahen den verherrlichten Christus. Und das ist es, was jeder wahre Gläubige in seinem Herzen hat, nämlich Jesus Christus zu verherrlichen. Das ist es, was er versucht, die Menschen sehen zu lassen. Nicht zu sagen, nun, wenn ihr kommt und euch unseren Gruppen anschließt, wenn ihr kommt und dies oder das tut. Oh, tut das nicht. Tut das nicht. Seht Gottes Wort, welches Christus ist, verherrlicht und erfüllt die Verheißung dieses Tages in dieser großen Stunde der Auferstehung. Beachtet, und es gibt ihnen Freude zu wissen, dass wir mit ihm sind. Fleisch von seinem Fleisch und Gebein von seinem Gebein. Was für eine Freude. Das ist die einzige Sache, um die sich ein echter Gläubiger kümmert. Sie kümmern sich nicht um eine Konfession, sie kümmern sich nicht um eine Organisation, sie kümmern sich nicht darum, was die anderen Frauen denken. Es kümmert sie nicht, ganz sicher nicht. Sie tun diese Dinge nicht, die diese anderen Frauen tun. Sie, diese Männer, tun diese Dinge nicht. Sie werden nicht mit irgendeiner Organisation herumhängen und herumspielen, damit sie nicht hinausgetan werden und Angst haben, dass sie ihren Lebensunterhalt nicht verdienen. Sie kümmern sich nicht um diese Dinge, es ist Unsinn für sie. Sie haben nur ein Herzensverlangen, nämlich Jesus Christus verherrlicht zu sehen. Ihr Wandel muss im Einklang mit Gott sein, es darf absolut nichts anderes sein als nur die Verherrlichung von Jesus Christus. Und was ist Jesus? Das Wort. Stimmt das? Nun, beachtet, und wir sehen seine selbe bestätigte Methode, die seine Auferstehung beweist. Nun, was ist es? Euer Leben zu sehen durch sein verheißenes Wort, das er sprach. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit, was beweist, dass er immer noch lebt. Es ist mir egal, ob mir jede Tür im Land verschlossen ist. Dass ich, wie ich schon sagte, ich wurde vor einigen Tagen 56. Es könnte mit mir zu Ende gehen, ich bin im Herzinfarktalter. Ich bin im Alter von all diesem und allem anderen. Nun, was macht es aus? Es hat für mich keinen Unterschied gemacht, als ich ein Kind war. Es macht jetzt keinen Unterschied, zu welcher Stunde meine Nummer aufgerufen und meine Karte aus dem Regal gezogen wird. Es ist mir egal, ob man wüsste, dass ich jemals auf der Erde gelebt habe, es macht für mich keinen Unterschied. Sie brauchen keine großen Denkmäler und Gebäude, um zu zeigen, dass ich hier auf der Erde war. Ich möchte, dass Sie nur eine Sache wissen, nämlich zu wissen, dass Jesus Christus derselbe ist gestern, heute und in Ewigkeit. Und in meinem Herzen halte ich seinen Grundbuchauszug. Und ich weiß, dass eines Tages, auch wenn ich vielleicht im Meer ertrinke, ich könnte in Afrika getötet werden, ich weiß nicht, was mit mir geschehen wird, aber eines weiß ich habe den Grundbuchauszug. Halleluja! Jede Tür kann geschlossen werden, das macht für mich keinen Unterschied. Ich versuche nicht, irgendeinen Mann oder irgendeine Organisation zu verherrlichen, noch mich selbst oder keine der Gruppen oder irgendetwas anderes. Ich möchte, dass die Menschen sehen, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist und dass sein Geist lebt. Er ist derselbe gestern, heute und in Ewigkeit. Kein Wunder, dass Jesus sagte, fürchtet euch nicht, ich bin er, der tot war, aber ich lebe von Ewigkeit zu Ewigkeit. Denn jetzt sind wir durch ihn erlöst und mit ihm auferstanden und sitzen jetzt, nicht werden es sein, in himmlischen Örtern in ihm. Nun, wenn wir diesen Geist in uns haben, den Auszug, zeigt das, dass alle Zweifel ausgelöscht wurden. Was? Christus lebt. Nicht ich lebe, nicht ich. Christus lebt in mir. Nicht ihr lebt, sondern Christus lebt in euch. Weil sein lebendiges Wort in euch lebt. Was zeigt, dass alle Berichte eurer methodistischen und baptistischen und pfingstlichen Vorstellungen und alles andere ausgelöscht wurden. Und Jesus Christus, wie auf dem Verklärungsberg, alle Propheten und alles andere ist beendet. Die ganzen Tage der Lutheraner, der Methodisten, der Presbyterianer, sie sind in Ordnung. Aber dies ist mein geliebter Sohn, ihn sollt ihr hören, das Wort dieser Stunde, die Stunde der Siegel. Wenn all die Geheimnisse von damals, die all diese Jahre verborgen waren, und sie sind, diese große Pyramide der Zeit wurde abgeschlagen, der Schlussstein, es wurde so fein geschliffen, dass der Davidstern seinen Platz einnehmen kann. Und die große Gemeinde des lebendigen Gottes wird sich erheben wie die Flügel eines Adlers, hinübergetragen in die Herrlichkeit. Ja, gerade jetzt in unseren Leibern, mit dem Sprechen in neuen Zungen, mit Weissagung und Voraussagen. Den Kranken werden die Hände aufgelegt und sie werden gesund. Die Welt ist tot und alle Dinge der Welt. Wir sind vom Tod zum Leben hindurchgedrungen und wir haben jetzt die Kraft. Halleluja! An jenem Auferstehungsmorgen, wenn die Siegel des Todes gebrochen werden, werden wir auferstehen. Halleluja! Wir werden auferstehen. Amen. Es gibt nicht genug Teufel in der Hölle, um uns davon abzuhalten. Wir wurden von Gott für diese Stunde vorherbestimmt. Das Wort Gottes manifestiert sich direkt durch uns und wir leben in der Gegenwart Gottes durch die Verheißung des Wortes Gottes. Es gibt keinen Teufel in der Hölle, der mich davon abhalten kann, aufzuerstehen. Es gibt keine Tür, die er mir an jenem Morgen vor der Nase zuschlagen könnte. Die Siegel sind gebrochen worden. Halleluja! Ich bin frei. Ich bin ein Adler. Ich bin nicht mehr in einem Käfig, sondern ich bin frei. Ich bin auferstanden von den Toten hinein in das neue Leben Jesu Christi. Nicht nur ich, sondern jedermann, jede Frau, Junge oder Mädchen, die hier sitzen, die mit diesem Geist Gottes gefüllt wurden, ist eine neue Schöpfung in Christus und ihr seid ein Adler. Wir leben heute und erfreuen uns für immer an der Auferstehung. Weil er lebt, leben wir auch. Und er lebt in uns und macht uns lebendig. Und der Geist, der ihn von den Toten auferweckt hat, der in unserem Wesen wohnt, wird unsere sterblichen Leiber lebendig machen an jenem großen, ewigen Ostern. Ehre sei Gott. Oh, nehmt die Welt, nehmt alles, was ihr möchtet, aber gebt mir Jesus. Amen. Ich liebe ihn. Er bedeutet die ganze Welt für mich. Und weil ihr ein Teil von ihm seid, bin ich ein Teil von euch. Und ihr seid ein Teil von mir. Und zusammen sind wir ein Teil von ihm. Oh, Christen, was für eine Gelegenheit haben wir. Wir haben Möglichkeiten, von denen Paulus nie geträumt hat. Wir haben Möglichkeiten, die Henoch und Elia und die anderen nie hatten. Die Möglichkeiten, die wir jetzt haben. Und irgendwo da draußen gibt es ein kleines Schaf und er wird nicht eher zufrieden sein, bis dieses eine in die Herde kommt. Mit der Hilfe Gottes und durch eine Vision, und so spricht der Herr, werde ich wieder über das Meer reisen. Das letzte kleine Schaf mag ein schwarzes Schaf dort unten sein, soweit ich weiß, wo sie nicht einmal glauben, dass sie eine Seele haben, aber Gott weiß es besser. Ich werde bis zum letzten Tag meines Lebens suchen, um dieses eine zu finden, wo immer es ist. Ich hoffe, ich habe keinen meiner Brüder verletzt, indem ich diese strengen Dinge gesagt habe. Ich nicht, weil ich nicht möchte, dass ihr zur Gemeinde geht. Sicher möchte ich, dass ihr zur Gemeinde geht. Ihr sollt zur Gemeinde gehen, wo immer ihr hingeht. Aber lasst das nicht eure Hoffnung sein, indem ihr sagt, nun, ich gehöre zu diesem oder ich gehöre zu jenem. Oh, Bruder, Schwester, gehört Christus an. Geht zur Gemeinde, aber gehört Christus an. Amen. Lasst dieses Potenzial, wenn das noch nicht in euch ist, euch gerade jetzt zum Leben beleben. Wollt ihr es nicht einfach jetzt empfangen? Dieser Raum ist voll davon. Ich fühle es überall über mir. Ich weiß, dass es hier ist. Die Kraft Gottes, der große Seher der Visionen, der große Vorhersager, der Dinge sagen kann und es versagt nie, der Große, der sprechen kann und kein Mensch kann Nein dazu sagen. Ein Mann, der öffnen kann und kein Mensch kann es schließen. Er, der tot war, ist jetzt lebendig und lebt heute hier in Phoenix, wandelt inmitten der neugeborenen Blumen. Kein Wunder, dass an jenem Ostermorgen kleine Tautropfen wie Tränen auf der Wange jeder Lilie und jeder Rose lagen. Warum? Es wusste, dass es durch den Boden hervorgebracht wurde und irgendwo blüht eine ewige Blume. Sie wird eines Tages ihren Platz einnehmen, das stimmt. Kein Wunder, dass Freudentränen über unsere Wangen laufen können. Kein Wunder, dass unsere Herzen zittern und beben, wenn wir spüren, wie dieselbe umwandelnde Kraft in unser Leben kommt und uns erfüllt und sogar in einer Sprache sprechen lässt, die vom Himmel kommt. Wir sind so lebendig gemacht worden in seine Gegenwart hinein, dass wir weissagen, voraussehen, voraussagen und alles stimmt vollkommen mit dem Wort überein. Wenn es im Gegensatz dazu weissagt, dann glaubt es nicht. Aber wenn es mit dem Wort übereinstimmt, ist es bereits gesagt. So spricht der Herr. Fürchte dich nicht. Ich bin er, der tot war und lebendig ist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Das ist Gottes Ostersiegel, das jeden Buchstaben dieses Wortes in euer Herz hinein versiegelt. Was ist das Siegel? Ihr seid geschriebene Briefe, gelesen von allen Menschen. Ihr wisst das. Aber wenn Gott euch beansprucht hat, hat er euch versiegelt mit dem Ostersiegel, dass ihr mit Christus auferstanden seid und ihr eine neue Schöpfung seid. Wenn ihr heute Morgen noch nicht versiegelt worden seid, dann tut es, während wir unsere Häupter beugen. Herr, hört ihr das? Denkt jetzt nach, während eure Häupter gebeugt sind. Römer 8,11. Wenn der Geist, der Christus von den Toten auferweckt hat, in euch ist, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Wonach halten wir noch Ausschau, Leute? Was ist noch übrig? Seht auf Formosa und die ganze Welt und Atomraketen und alles andere ist bereit, die Welt zu treffen und alle sind so nervös, haben Angst und schreien. Und diese Filmkomiker sind da draußen und erzählen einfach alle möglichen Witze, genau wie ein kleiner Junge, der nachts über den Friedhof geht und pfeift und versucht, die Menschen glauben zu lassen, dass alles in Ordnung ist. Lasst euch nicht täuschen, das Kommen des Herrn ist nahe. Wisst ihr, vor einigen Tagen kam ein Fischer zu mir und sprach mit mir, als ich dort unten in der Bucht saß, an irgendeinem felsigen Ort oder so hier unten. Und wie es war, dass lange bevor das Erdbeben Griechenland erschütterte, all die Fische, die normalerweise um diese Zeit am Morgen fressen, sie fraßen nicht. Was war es? Sie waren nicht an der Oberfläche. Als es das zweite Mal passierte, geschah dieselbe Sache. Er wusste sofort, dass etwas geschehen würde. Diese Fische fraßen zu dieser Zeit nicht. Und all die Möwen und so weiter, die sich von den Fischen ernährten, sie hörten auf zu fressen. So früh am Morgen, das ist die Zeit, in der sie fressen. Sie saßen einfach dort am Ufer, weit weg von den Klippen und den Dingen. Denn innerhalb weniger Minuten fing der Seetang an, von unten hervorzuquellen, vom Meeresboden aus. Seht ihr? Die Fische wussten es, bevor es geschah. Als ich nach Indien fuhr, las ich die Zeitung. Es hieß, das Erdbeben muss vorbei sein. Tagelang kamen die kleinen Vögel nicht zu ihren Nestern in den Felsen zurück. Die Rinder standen nicht mehr in den Unterständen unter denen, im Schatten, in der Hitze des Tages. Die Schafe standen mitten auf dem Feld und lehnten sich aneinander. Zwei oder drei Tage vor dem Erdbeben gingen sie nicht mehr zu den Felsen hinauf. Warum? Die Schafe wussten es. Sie wussten, dass etwas geschehen würde. Die Vögel wussten, dass etwas geschehen würde. Die Möwen wussten, dass etwas geschehen würde. Die Fische wussten, dass etwas geschehen würde. Es ist derselbe Gott, der die Tiere in die Arche geführt hatte. Könnt ihr nicht sehen, ihr vom Geist erfüllte Menschen, dass etwas im Begriff ist zu geschehen? Haltet nicht Ausschau nach irgendeinem großen, universellen Etwas, das geschehen wird. Nichts als das Kommen des Herrn Jesus. Denkt daran. Denkt einfach an die Worte und die Verheißung des Herrn. Wollt ihr nicht schnell hereinkommen? Geht weg von diesen großen Mauern. Die Auferstehung ist jetzt nahe. Wenn hier jemand ist, der nicht weiß, dass er in diese Auferstehung gehen würde, und sie nicht sicher sind, ob sie diese Auferstehungskraft in sich haben. Auch wenn die Würmer es zerstören, auch wenn eine Atombombe mitten unter euch explodiert, es wird niemals diese lebendig machende Auferstehungskraft zerstören. Nein, nein. Schwester, Bruder, euer kostbarer Name steht dort oben in dem Lebensbuch des Lammes. Kein Mensch kann ihn ausradieren. Es gibt nicht genug Radiergummis auf der Welt, um euren Namen aus dem Buch dort auszuradieren, wo sein Blut ihn erkauft hat. Wenn ihr euch dessen nicht sicher seid, geht jetzt kein Risiko ein, seht ihr? Ihr könntet das Risiko eingehen, irgendwo durch eine Barrikade zu fahren und nicht getötet zu werden, aber ihr werdet nicht durch diese Barrikade fahren. Nein, nein. Ihr werdet sie rammen. Ihr müsst es aber nicht. Da ist ein rotes Licht, das jetzt aufleuchtet. Umgeht, umgeht eure eigenen Ideen, umgeht die Dinge der Welt. Kommt, lasst uns zusammen auferstehen in dieser großen Osterzeit, dem großen Osterfest. Könnt ihr es diese Woche in eurem Herzen feiern? Wenn ihr es nicht könnt, würdet ihr einfach eure Hand zu Gott erheben? Sagt, Gott, ich bin mir dessen nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich das alles einfach tun könnte oder nicht. Wirst du mir helfen? Ich werde meine Hand zu dir erheben, Herr. Hilf mir. Gott segne dich, Gott segne dich. Das ist gut. Ich möchte dich haben, Herr. Hilf mir. Ich möchte auferweckt werden. Ich möchte es sein. Ich möchte gerade jetzt die Potenziale haben. Ich möchte wissen, dass es richtig ist. Ich möchte wissen, dass es richtig ist, Herr. Ich weiß, ich darf keinen Fehler. Ihr wollt dann keinen Fehler machen. Es wird zu spät sein. Jetzt ist der Tag. Mai. Jetzt ist der Tag, wartet nicht. Vor nicht allzu langer Zeit habe ich gepredigt. Da war ein alter farbiger Mann, der mir dort hinten im Gebäude begegnete. Er sagte, Reverend, ich möchte es dir sagen, ich sage, du hast recht. Er sagte, ich habe dem Herrn schon vor langer Zeit gesagt, dass ich meine Fahrkarte an diesem Morgen in der Hand haben möchte. Ich möchte wissen, dass sie richtig abgestempelt ist. Er sagte, es wird eine Menge Schwierigkeiten dort unten am Fluss geben. Er sagte, ich komme zu diesem Fluss. Er sagte, ich möchte dort keine Schwierigkeiten haben. Ich möchte es alles genau hier in Ordnung bringen. Das stimmt. Habt ihr euer Visum? Wenn ihr euer Visum nicht habt, ihr mögt einen Ausweis haben, aber wenn ihr euer Visum nicht habt, könnt ihr das Land nicht betreten. Ihr wisst das. Habt ihr alles vorbereitet? Wenn nicht, dann ist gerade jetzt die Zeit, es zu tun. Fürchtet euch nicht. Wenn ihr ein wenig Angst habt, nun, es sind vielleicht etwa 100 Hände hier erhoben worden. Wenn ihr also auch nur ein bisschen Angst habt, dann lasst es uns einfach jetzt klären. Nun, ich weiß, wir haben unterschiedliche Wege. Manche Männer sagen, kommt her, lasst mich eure Hand schütteln. Andere sagen, kommt herauf, kniet am Altar nieder. Nun, das ist in Ordnung. Ich habe überhaupt nichts dagegen einzuwenden, überhaupt nichts gegen irgendetwas, was sie sagen. Aber lasst mich euch einfach meinen Weg sagen. So viele da glaubten, so viele. Zum Altar zu kommen wird nicht bewirken, dass ihr glaubt. Der Handschlag mit dem Prediger wird nicht bewirken, dass ihr glaubt. Aber wenn ihr von Gott berufen seid und von vornherein ein Adler seid, dann genügt euch nur ein Schrei. Ihr werdet glauben. Wenn ihr es wirklich glaubt, werde ich mit euch beten. Könnt ihr euch vorstellen, dass dieser kleine Adler noch länger in dem Hühnerhof bleibt? Nein, nein, nein. Bleibt nicht länger hier, Freunde. Lasst uns jetzt entrückt werden. Die Gnade Gottes ist hier, um es zu tun. Himmlischer Vater, wir erkennen, dass wir uns der letzten Stunde nähern. Wir haben jetzt nicht mehr viel Zeit, um hier zu sein. Nicht wegen unseres Alters, sondern wegen der Zeit. Wir glauben, dass hier viele junge Menschen sitzen, die noch leben werden, wenn dies geschieht. Es mag noch heute geschehen, wir kennen weder die Minute noch die Stunde. Aber Herr, du hast uns gesagt, wenn ihr diese Dinge geschehen seht, und sie geschehen jetzt schon seit langer Zeit, wir wissen, dass wir gemäß der Wissenschaft weit darüber hinaus sind. Vor 6, 7 Jahren waren es 3 Minuten vor Mitternacht. Wir wissen nicht, wie viel Zeit das noch ist, aber wir wissen, dass wir uns genau dort befinden. Oh Gott, diese Gewissheit zu haben, zu sehen, dass unser Herz jede Verheißung Gottes mit Amen bekräftigt, zu sehen, dass der Geist selbst, der in uns hineingekommen ist, unser Wesen lebendig macht. Gott, lass meine Brüder das heute Morgen sehen. Lass meine Brüder das sehen, dass dieser Geist hereinkommt und zum Wort hin lebendig macht. Lass meine Schwestern dasselbe sehen, Herr. Und wenn sie dann etwas sehen, das verhindert, dass sie für dieses Wort belebt werden, oh Gott, mögen sie es ganz schnell loswerden. Gewähre es, Vater. Es ist jetzt alles in deinen Händen. Ich weiß, dass ich in vielen Dingen versagt habe und weiterhin versagen werde, aber Herr, ich habe alles getan, was ich zu tun weiß. Jetzt ist es in deinen Händen. Sie gehören dir. In Jesu Namen, nimm sie an, Vater. Nun, zu euch, die ihr hier seid und die Heilung für euren Leib benötigt. Wie viele Gläubige sind hier? Hebt eure Hand. Ich bin ein Gläubiger, soweit ich mein Herz kenne. Wie viele besitzen es? Wisst ihr ohne jeden Zweifel, dass ihr in eurem Herzen gerade jetzt von den Toten auferstanden seid? Wisst ihr das? Oh mein! Was könnte dann in einer Versammlung wie dieser geschehen? Ich weiß, ich bin spät dran, aber was könnte gerade jetzt geschehen? Stellt euch nur vor, was geschehen könnte. Die Potenziale liegen direkt in euch, seht ihr? Ihr, die ihr eure Hand erhoben habt, ihr habt so etwas wie einen Eid bei Gott abgelegt, dass ich weiß, dass etwas mit mir geschehen ist. Ich bin vielleicht noch nicht dort, wo ich sein sollte. Das bin ich auch nicht. Nein, mein Herr, ich bin noch weit davon entfernt, wo ich sein sollte. Aber ich weiß diese eine Sache, ich bin vom Tod zum Leben hindurchgedrungen. Ich weiß, dass etwas mit mir geschehen ist. Viele, nicht jetzt als alter Mann, aber es ist vor vielen, vielen Jahren geschehen. Und ich erinnere mich an den Tag, als ich dieses Krankenhaus betrat und meine große Herausforderung hatte. Ich hatte meine Frau sterben sehen, während ich um ihr Leben flehte. Und was habe ich anderes getan, als an der Straßenecke zu stehen und zu predigen und für die Kranken zu beten? Und dann sagte Satan, nun, er wird dein Gebet nicht beantworten. Ich habe sie sterben sehen, aber ich weiß, dass in ihr diese Auferstehungskraft war. Diese Gebeine werden wieder auferstehen. Ich sah mein kleines Baby dort liegen und ich legte meine Hand auf sie und sagte, Gott, nimm sie nicht. Es sah so aus, als hätte er den Vorhang zugezogen und gesagt, ich werde dich nicht einmal mehr hören. Satan sagte, da ist es, nur ein Wort. Er wusste, dass er mir nicht erzählen konnte, dass es keinen Gott gibt, denn das wusste ich. Aber er sagte, dass er mich nicht liebt, dass er sich nicht um mich kümmert. Seht ihr, jede Vernunft sagte, du bist noch ein junger Mann, gerade 20 Jahre alt. Da liegt deine Frau dort in einer Leichenhalle. Und jetzt wird auch dein Baby dorthin gehen. Und einfach, du hast gesagt, er wäre ein großer Heiler und er wäre all das. Und sieh nur, was tut er? Ein Wort, er bräuchte es nicht einmal aussprechen, nur dorthin sehen und es sagen. Er bräuchte nur mit dem Kopf nicken, dann würde alles geschehen und sie wäre geheilt. Aber siehst du, er liebt dich nicht. Er kümmert sich nicht um dich. Er lässt dein Baby gerade jetzt sterben und weigert sich sogar, dein Gebet in dieser dunklen Stunde zu hören. Alles, was er sagte, war absolut die Wahrheit. Was hast du denn getan? Den ganzen Tag gearbeitet, bis du kaum noch aufstehen konntest. Und dann hast du die ganze Nacht dort gesessen, bis 12 und 1 Uhr. Du hast an der Straßenecke gestanden und gepredigt. Du hast Besuche im Krankenhaus gemacht, bist einfach hineingegangen und hast dich auf einen Stuhl gesetzt und 1 oder 2 Stunden geschlafen und bist dann wieder zur Arbeit gegangen. Am nächsten Abend war es dasselbe. Und hier bist du jetzt mit ungefähr 21, 22 Jahren. Jeder Freund, jede junge Dame, jeder junge Mann, mit dem du jemals Kontakt hattest, hat dich einen verrückten Spinner genannt. Was hast du getan? Du hast dich selbst zum Narren gemacht. Siehst du das nicht? Ich war kurz davor, ihm zuzustimmen. Und etwas war tief in mir. Das war diese lebendig machende Kraft. Ich sagte, der Herr hat gegeben und der Herr hat genommen. Gepriesen sei der Name des Herrn. Wenn meine ganze Hoffnung schwindet, dann ist er meine ganze Hoffnung und mein Halt. Denn auf Christus, dem sinkender Sand. Oh, er wird mit triumphierendem Klang kommen. Möge ich dann in ihm gefunden werden, eingehüllt in die Gewänder seiner Gerechtigkeit, nicht in meine eigene, ich habe keine, meine sind schmutzige, dreckige Lumpen. Ich würde nicht versuchen wollen, zum Himmel zu kommen, aufgrund meiner Predigten. Ich würde nicht versuchen wollen, zum Himmel zu kommen, aufgrund meiner Visionen. Ich komme in den Himmel, weil ich seine Gnade in meinem Herzen trage, seine Gnade, dadurch gehe ich. Das ist es, wie wir hineingehen. Oh, Freunde, ihr seid ein Teil dieses Leibes. Ihr seid Gottes kleine Kinder. Nun, ich sage das, um eure Hoffnung aufzubauen. Wenn ihr findet, wenn ich Gunst bei euch gefunden habe und euch die Wahrheit sage, und was ich euch gesagt habe, ist das, was der Prophet vor vielen Jahren gesagt hat. Ich mache mich nicht zu seinem Propheten, nein, mein Herr. Aber ich sage euch die Wahrheit. Hat er jemals etwas gesagt, was nicht richtig war? Ich kenne euch jetzt seit über 20 Jahren hier in Phoenix. Seit diesem Lied, ich möchte mit ihm darüber sprechen. Es war dort in der Gemeinde von Bruder Outlaw und Bruder Garcia, glaube ich. Habe ich euch jemals etwas im Namen des Herrn gesagt, was nicht geschehen ist? Denkt daran, es gibt nur eine Hoffnung. Bekommt diese lebendig machende Kraft. Sie wird euch halten. Wenn alles andere zusammenbricht, wird sie euch halten. Einige von ihnen sagten, hast du deine Religion gehalten, Bruder Branham? Ich sagte, nein, sie hat mich gehalten. Sie hält mich, ich halte sie nicht. Es geht nicht darum, ob ich festhalte oder nicht. Es geht darum, ob er festgehalten hat oder nicht. Er ist es, der für mich festgehalten hat. Das musste er nicht. Engel waren in jedem Baum und sagten, zieh einfach deine Finger heraus. Zeige einfach nur, du brauchst es nicht vom Kreuz zu nehmen. Zeige einfach mit dem Finger und dann sieh, was passiert. Seht ihr, diese Spötter. Aber wenn er das getan hätte, könnte ich heute dieses Zeugnis nicht haben. Ihr könntet es nicht haben. Aber weil er an dem Kreuz blieb, hielt er dort aus. Deshalb halte ich an ihm fest. Auf Christus, dem festen Felsen, stehe ich. Jeder andere Grund ist sinkender Sand. Nun, wenn ihr krank seid, dann legt einander die Hände auf. Lasst uns beten. Legt einfach jemandem neben euch die Hände auf. Ganz gleich, was mit euch verkehrt ist, habt jetzt Glauben. Wenn ich euch jemals die Wahrheit gesagt habe, sage ich es euch jetzt. Seht ihr? Jesus sagte, diese Zeichen werden denen folgen, die da glauben. Und ihr seid Gläubige, ihr habt gerade eure Hände erhoben. Zweifelt nicht. Es ist eine arme, leidende Person, auf die ihr eure Hände gelegt habt. Jemand hat seine Hände auf euch gelegt. Denkt an diese lebendig machende Kraft. Diese Kraft, die Jesus aus dem Grab auferweckt hat. Habt jetzt Glauben an das, was ihr in eurem eigenen Leib habt. Es wird der Person helfen, auf die ihr eure Hände gelegt habt. Wenn er in euch wohnt, wird er auch eure sterblichen Leiber lebendig machen. Lieber Gott, während ich heute Morgen hier stehe, kurz vor der Mittagszeit, dann ist es jetzt ungefähr die Stunde an dem Tag, als Jesus ausrief, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Mich dürstet. Kein Wunder, dass der Prophet es voraussah und sagte, alle meine Gebeine starren mich an, sie durchbohrten meine Hände und meine Füße. Aber er wurde zu den Übertretern gezählt. Aber er wurde verwundet für unsere Übertretungen. Er wurde zerschlagen für unsere Missetat. Die Strafe unseres Friedens lag auf ihm und durch seine Striemen sind wir geheilt. Wir beanspruchen das heute Morgen, Gott. Wir beanspruchen das. An diesem Auferstehungsmorgen beachten wir diese bestätigte Wahrheit, Herr, die ich aus deinem Wort in der Gegenwart Gottes gesprochen habe. Er ist der Richter und wir sind Zeugen, dass er uns erlöst hat. Und in uns liegt durch die Gnade Gottes diese Auferstehungskraft. Und unsere Freunde sind krank, diejenigen, auf die wir die Hände gelegt haben. O Gott, wir fordern den Teufel heraus, inmitten unseres Glaubens, heute Morgen. Wir haben den Menschen die Hände aufgelegt und ich habe meine Hände über die Menschen ausgestreckt. Lass jede Krankheit, jedes Leiden, das die Menschen festhalten will, in der Gegenwart dieser bestätigten Wahrheit herauskommen. Im Namen Jesu Christi mögen diese Menschen heute freigemacht werden, denn die Bibel, die Worte unseres Gottes sagen, wenn sie ihre Hände auf die Kranken legen, werden sie gesund werden. Und unsere Hände sind zu dir erhoben worden, Gott. Wie jede Pflanze der Erde von deiner Quelle trinkt, und so sicher wie diese gekeimte Pflanze aus deiner Quelle trinkt, fängt sie an, sich zu entwickeln, sie beginnt zu wachsen. Der Weizenhalm, die Blume, was auch immer es ist, das aus deiner Quelle trinkt, wächst dir entgegen. Und heute Morgen sind wir um Zentimeter gewachsen, Herr. Wir können höher hinaufreichen. Wir trinken aus deiner Quelle. Wir sind deine Geschöpfe mit der Auferstehungskraft in uns, Herr. Und wir beten, dass du unser Gebet für unsere Brüder und Schwestern erhörst und möge jedes Leiden, das diese lieben Menschen hier aufhält, die diese Kraft besitzen, Herr, sie freilassen, damit sie Gott dienen können. Und es soll gut werden, Herr. Im Namen Jesu Christi. Amen. Glaubt ihr ihm? So etwas verlassen? Wie könnt ihr es tun? Ihr müsstet euch einfach, wie es aussieht, selbst losreißen. Fühlt ihr euch auch so? Ich. Vielleicht ist es nur bei mir so, dass ich... Aber ich hatte ein Gefühl, einfach ein seltsames Gefühl, als ich unter die Menschen kam, wo ihr so zusammengesessen habt. Ich weiß, irgendwo, unsichtbar hier, Genau wie Radio, Fernsehen, was auch immer es ist, das durch diesen Raum geht. Christus ist in diesem Raum. Denkt nur, unser Erlöser, Tony, er ist hier. Amen. Und wer könnte glücklicher sein als Menschen, die es besitzen mit biblischen Beweisen, dass jedes Wort Gottes manifestiert wurde, die sogar Engel und sein Wesen sehen, wie sie es in den Zeitaltern getan haben. Und hier wurden die Worte der Seher vorausgesagt und es geschah genau so. Und hier sind wir an der Schwelle seines Kommens. Oh, was für eine wunderbare Zeit. Wir werden ihn sehen. Eines Tages wird er hier sein. Bis er kommt, werdet ihr für mich beten? Ich habe bedrohliche Gefahren vor mir. Ich weiß es, seht ihr? Und ich treffe auf Heiden, die einen genauso leicht erschießen würden, wie einen Schluck Wasser zu trinken, und man wird einfach dafür bezahlt. Man kommt auf ihren Boden, Teufel, die einen ganz einfach mit der Bibel herausfordern werden. Aber ich habe noch nie erlebt, dass unser Gott nicht den Sieg errungen hat. Ich gehe in seinem Namen, im Namen des Herrn Jesus Christus, der Hoffnung des ewigen Lebens, der Auferstehung und des Lebens. Wer da lebt und an mich glaubt, wird leben, auch wenn er gestorben ist. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Ich glaube, dass das Gottes ewiges Wort ist. Glaubt ihr das auch? Werdet ihr für mich beten? Ich werde für euch beten. Möge Gott über uns wachen, bis wir uns wiedersehen. Lasst uns jetzt für einen Moment aufstehen. Hast du irgendetwas, das du sagen möchtest? Lasst uns unsere Häupter beugen. Es wäre einfach nicht richtig, dieses kleine Lied nicht zu singen, oder? Erinnert ihr euch an unser Lied, Ich liebe ihn, ist das in jedem Herzen? Lasst es uns einfach singen. Liebe Schwester, würdest du? Ich möchte auch sagen, dass ich dein Spielen schätze, Schwester. In Ordnung. Jetzt werden wir das Lied ändern. Bewirkt das nicht etwas bei euch? Wie viele mögen das wirklich von Herzen? Ich mag Jubellieder. Gewiss mag ich sie. Aber wenn ihr in einem Geist der Anbetung seid, liebt ihr nicht diese alten, lieblichen Lieder? Ich glaube, dass der Heilige Geist sich auf Eddie Perinet und den anderen bewegt hat, die diese großartigen, alten Lieder geschrieben haben. Glaubt ihr das nicht? Fanny Crosby, als sie schrieb, »Gehe nicht an mir vorbei, mein, o sanfter Heiland. Höre mein demütiges Rufen. Während du andere rufst, gehe nicht an mir vorbei. Du bist ja des Trostes Quelle, mehr als Leben für mich. Wen habe ich auf Erden außer dir? Oder wen im Himmel außer dir? Ist das nicht wunderbar? Das bewirkt, dass wir Ich liebe ihn singen möchten, nicht wahr? Nun, während wir dieses Mal singen Ich liebe ihn, lasst uns, wir lieben einander. Wenn wir einander nicht lieben, dann können wir ihn nicht lieben. Lasst uns jetzt einfach einander die Hand geben. Steht einfach auf und reicht einfach irgendwo über den Tisch. Gebt einander die Hände. Lasst uns jetzt unsere Häupter beugen. Ich möchte Bruder Williams, den jungen Bruder Williams, bitten, einen Moment hierher zu kommen. Ich möchte ihn fragen, ob er die Zuhörerschaft im Gebet entlässt. Ich liebe Bruder Williams. Er ist ein junger Christ, von dem ich denke, dass er wirklich ein Diener Christi ist mit seiner kleinen Familie. Ich habe viel Gemeinschaft mit ihnen. Und die kostbaren Mosley-Jungs und alle anderen, mit denen wir zusammen waren, und so viele meiner lieben Freunde hier in Phoenix, die ich von ganzem Herzen liebe. Ich glaube, an jenem Morgen in dieser Vision hat er gesagt, alle, die du jemals geliebt hast, und alle, die dich lieben, hat Gott dir gegeben. Ich glaube, hier tut jemand Buße über seine Sünde. Unten auf dem Boden weint eine junge Dame. Lasst uns einfach einen Moment unsere Häupter für sie beugen. Lieber Gott, ist das das kleine Schaf, das in Phoenix zurückgelassen wurde? Ich weiß es nicht, Gott. Du weißt es. Aber eines Tages wird es so sein. Aber Vater, das hier ist zweifellos eins. Und so bete ich, dass du ihr gerade jetzt hilfst. Öffne lieblich das Tor und sage, komm, mein Kind. Komm herein von dem ermüdenden, mühevollen Weg. Du bist dort draußen in der Dunkelheit gestolpert. Ich komme heute heraus, um dich zu holen. Es ist mein Geist, der zu dir spricht und dich jetzt in die Herde bringt. Gewähre es, Gott. Möge diese junge Frau direkt hier an der Kreuzung des Lebens, wer meine Worte hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, hat ewiges Leben. Gewähre es, lieber Gott, dieser jungen Christin. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen, während Heilige bei der jungen Frau stehen und beten. Denk daran, sogar Paulus, der so sehr gesteinigt wurde, dass er im Sterben lag. Und als die Heiligen bei ihm standen und beteten, kam das Leben zurück. Denn in den Leibern dieser Heiligen war diese lebendig machende Kraft, die den Geist des Lebens zu Paulus zurückbrachte. Gott, es könnte sicherlich das Gebet des Todes beten oder den Tod aus der Person heraus, durch das Gebet des Glaubens hin zum Leben. Gewähre es, lieber Gott. Segne uns jetzt, während wir auf dich warten. In Jesu Christi Namen beten wir. Während ihr eure Häupter gebeugt habt, werde ich Bruder Williams bitten.